Dieser Podcast wird euch präsentiert von
Bonch Air. Keiner weiß, wie und warum die Flugzeuge fliegen. Ab und zu stürzen sie auch mal ab, aber hey, die Musik ist geil.
Und herzlich willkommen zum zur Folge über den zweiten Podlove Podcaster Workshop. Und mache das Ganze jetzt diesmal live. Mal schauen, wie das so funktioniert über Soundboard etc. Ja, in der ersten Folge gab es ja schon einiges zu hören. Und Hauptaugenmerk, oder warum es ein bisschen länger gedauert hat, war das Shownotes schreiben und überhaupt. Und wollte das schon irgendwie ausführlich machen, habe mich dann irgendwann entschieden, dass ich das halt im klassischen Shownotes-Stil mache. Und ja, wenn man das von Hand macht, ein bisschen selber macht, dann dauert das halt ein bisschen. Aber ich will jetzt gar nicht weiter quatschen und wir fangen direkt an mit Tag 2 vom dritten Podlove Podcaster Workshop in Berlin. Ich habe in den ersten Aufnahmen irgendwie vergessen, den Flugmodus einzuschalten. Gab da ein paar sehr unschöne Störgeräusche. Ich hoffe, es waren nicht zu viel. Ich habe nämlich noch nicht alle Aufnahmen durchgeguckt, aber so im Groben klangen die alle ganz gut. Ja, mal schauen, wer schon alles da ist. Ja, doch gespannt auf den Filz vom Christian Bettnerik, aka Hörsuppe. Er verspricht, dass man da irgendwie schnell und einfach mal einen Podcast publishen kann. Oh, Treppensteigen.
Seid ja auch alle so ausgeschlafen wie ich.
Total. Es ist Sonntagmorgen und ich soll schon intellektuelle Leistungen erbringen. Jetzt mal den Weg hier hinfinden.
Ja.
Kaffee. Schade, dass es noch keinen Geruch-Podcast gibt, sonst könnte ich jetzt meine Hörer ärgern mit Kaffeegeruch. Kaffee. So, heute irgendwie noch nicht so viele da. Ich bin schon ganz spät extra weggekommen und versuchen jetzt noch Schlaf einzuholen. Ich hier Kaffee trinke, den der Alex und der Juri gemacht haben. Zumindest die ersten paar Kannen. Und
Was haben wir denn gestern alles? Also die neuen Sachen von Podlove, weil da habe ich noch nicht alles mitbekommen. Dann halt Ultraschall und die Beleuchtung sozusagen. Dann die Vorstellung des Reaper-internen Soundboards, was dann die Software-Soundboard nur für sich macht. Wir hatten auf Honig ein Multitrack-Feature vorgestellt bekommen. Haben dann den Barcamps und ja, ausgetauscht, verschiedene Sachen. Der Christian Meyer, der das tolle bayerische Bier mitgebracht hat, hat uns was zu Tipps für Interviews erzählt. Wir hatten den Sven CVD mit Sprachtraining so ein paar Tipps gegeben, was man, wie man seine Stimme ein bisschen trainieren kann, was man nicht machen sollte, was man machen sollte, etc. Hat das auch ganz oft gesagt, dass Authentizität gerade im Podcast wichtig ist. Also man soll sich nicht großartig verstellen oder was gerade bei professionellen Sachen dann eher der Fall ist, irgendwelche Sachen abtrainieren, die untypisch sind und die aber ja so dialektähnliche Sachen etc. Und hat das ganz gut gemacht. Und ja, kommen gerade wieder ein Schwung, Leute. Hau rein. ja, mal schauen.
Wir hören jetzt kurz rein in den in die erste Aufnahme, in den ersten Vortrag über Studio Connect. Und habe das in voller Länge aufgenommen, aber ich werde das jetzt hier nur kurz reinspielen quasi. Und werde das Video entsprechend verlinken. Die Vorträge wurden ja auch aufgezeichnet. Und danach kommt Prodigy und zu Prodigy ist, glaube ich, das Video auch schon da.
Vielleicht nochmal zu mir ein paar Daten. Also mein Name ist Sebastian Reimers, ich bin 28 Jahre alt, gelernter Kommunikationselektroniker, habe also auch was Ordentliches mal gemacht. Und seit 8 Jahren bin ich als Elektroniker. Ja, wie kam es eigentlich zu diesem tollen Projekt? Wie begann das alles? Es war einmal ein Podcast, der mit der Welt nicht ganz so zufrieden war. Und dann können die ja doch nochmal. Und naja, also vielleicht weiß du eigentlich eine oder andere schon, worum es geht, worum es geht. Und das Ganze hat sich dann eigentlich in der NSFB-Folge, also ich bin sehr leidenschaftlicher Podcast-Hörer und habe dementsprechend dort also Tims Wunsch gehört, dass man mal ja mit OpenOB und Raspberry Pi noch mal irgendwas mal machen könnte. Und ja, das haben wir mal versucht, weil ich war sowieso auf der Suche nach einem interessanten Projekt und habe das mal gestartet. Das war eigentlich ja ein bisschen krampfhaft am Anfang und hat sich dann auch hinterher ein bisschen schlecht dargestellt. Ich habe dann, da ich selber mit Audio eigentlich gar nichts am Hut hatte, mich dann natürlich jetzt auch erstmal informieren müssen. Und was macht man natürlich als Podcaster? Und man hört natürlich erstmal den Lautsprecher rauf und runter. Und in der Folge 5 Aufnahmekonzepte habe ich dann festgestellt, dass Tim das schon mal angesprochen hatte, das Thema mit dem Timo Hetzel. Und der schnippische Kommentar von Timo Hetzel war, Weihnachtsmann wäre ja auch schön, wenn man das hätte. Also er war da sehr unglaublich, dass irgendwann irgendwer das mal umsetzen würde. Das war natürlich dann auch nochmal so ein Motivationsschub, zeige ich es doch mal. ja, dann haben wir leider Gottes dann mit dem Raspberry Pi noch einige USB-Audio-Probleme gehabt. Das ist mein letzter Stand von 2013 August, also kann sein, dass da irgendein Update noch gekommen ist und das besser jetzt funktioniert. Aber ich glaube es ehrlich nicht, weil das doch ein bisschen so an der Hardware aufnimmt. Ja, die Rettung war dann das VivaBone Black. Das war halt wirklich wesentlich stabiler, gab nur ein Problem. Es gab kein gutes Gehäuse, es gab eigentlich gar keine Gehäuse erst, dann gab es halt nur diese üblichen Plastikgehäuse. Aber dann gab es irgendwann von der Firma Logic Supply so ein tolles orangefarbenes Gehäuse, nicht auch in Schwarz, aber orange ist irgendwie schöner. Ja, und das habe ich dann weiterverwendet. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja toll, wenn das Ganze natürlich schon so gut funktioniert, dann könnte man ja das ganze Ding auch sehr professionell aufziehen. Aber vielleicht jetzt vor Ort nochmal kurz, warum will ich überhaupt eventuell eigene Hardware haben? Um diesen Wunsch von Tinder nochmal so ein bisschen zu reflektieren. Ja, man hat halt eine dedizierte Umgebung, das heißt, also, ne, es ist alles in dieser kleinen Box drin, was man braucht. Und man muss sich jetzt nicht um viele andere Sachen kümmern. Ja, für mich als Entwickler ist es natürlich immer sehr schön, ich habe eine Plattform, ich weiß, welche Versionen da drauf sind, ich muss nicht irgendwie mit X-Kombinationen umhantieren und gucken, wie die Updates laufen. Also das ist dann eigentlich schon wesentlich schöner. Genau, und ich kann mich halt fokussiert auf Audio und Voice over IP konzentrieren auf dem Gerät und kann alles, den ganzen Ballast, den man sonst so hat, auch unter Linux, den kann ich weglassen. Und was dann natürlich auch sehr schön ist, auch wenn auch Phonic da natürlich vieles filtern kann, aber wenn man gar nicht erst Lüftergeräusche irgendwie hat, dann ist das natürlich auch nochmal perfekt. Ja. Hinzu kommt auch natürlich, wenn man so ein Embedded-System hat, dann kann man dieses eigentlich immer sehr schön erweitern. Und da auch, sag ich mal, unabhängig von USB-Audio irgendwas konstruieren, was nochmal besser klappt. Aber das sage ich vielleicht nochmal ein bisschen länger. Ja, wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Da sind jetzt wahrscheinlich einige ganz heiß drauf. Vielleicht mal echt ein paar grobe Fakten dazu. Also, erstmal, was ich auch in dieser Zeit realisiert habe. Das Projekt ist also zu 100% Open Source, sowohl Hard- als auch Software. Das bedeutet, ihr könnt euch dieses Gehäuse, das ist in meinem GitHub-Repository, ist informiert, muss ich auch dazu sagen, wie gesagt, Logic Supply, könnt ihr euch auch einen 3D-Drucker schmeißen und sogar ausdrucken. Die Platine könnt ihr nehmen, Schaltpläne sind auch komplett online und mein ganzer Code, den ich mache, ist auch 100% Open Source. Das bedeutet, selbst wenn ich jetzt irgendwann keine Lust mehr habe an diesem Projekt, dann könnte natürlich einer nahtlos weitermachen und das Ganze weiter forcieren und dann natürlich gerne mit einsteigen. Im Moment bin ich da noch nicht so, dass ich da denke, dass ich da aufhören werde. Aber es ist vielleicht für die Zukunft auch ganz nett. Ich weiß gar nicht, ob es ein ähnliches Projekt überhaupt irgendwo gibt, was so komplett also sich da durchzieht mit Open Source. Ja, dann mache ich jetzt halt Voice-over-IP über ZIP. Vorher hatte ich das mit G-Streamer probiert, das war halt ein bisschen krampfhaft. Das hat dann auch so die Verzögerung, also Tim hat das ja vor 6 Monaten schon mal vorgestellt, das ganze Projekt. Und ja, da hatte ich dann enorme Latenzprobleme und das war halt sehr unschön. Mit BearZip, das ist so jetzt der Kern an Bibliothek, was dahinter steckt. Da habe ich weniger Probleme, aber ich hatte doch so einige, aber der Alfred, der Entwickler von BearZip, war da eigentlich sehr entgegenkommend und hat eigentlich alle Sachen relativ schnell gefixt. Habe ihm dann da auch nochmal ein paar Sachen abgenommen, aber da geht es jetzt auch nochmal weiter. Ja, Codex werden jetzt eigentlich alles, was man so im ZIP-Umfeld kennt, was interessant ist, vielleicht nochmal L16 GCM, das heißt, wenn man irgendwie netzwerkintern, also Bandbreite ist kein Problem, dann kann man also den direkten Audio-Stream, wie man ihn von der Karte kriegt, ohne Codec, über das interne Netzwerk schicken. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie ein Gigabit LAN hat und das ist irgendwie ziemlich toll, dann kann man da also wirklich Latenzen unter 5 Millisekunden kriegen, was vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Anwendungszweck ermöglicht, wenn man jetzt nicht unbedingt ein Audiokabel schmeißen will. Prinzipiell würde das auch über WLAN gehen. Funkverbindungen haben halt immer nur ein bisschen das Problem, dass ab und zu mal ein Jitter auftritt. Also Jitter ist immer, wenn die Latenz schwankt. Also wenn da eine Schwankung drin ist, dann nennt man das Jitter. Und Jitter ist halt immer sehr blöd, weil dann muss halt im Zweifel der Codec entscheiden, jetzt muss ich Pakete wegschmeißen. Weil das ist ja ein Stream, also da kommt eine konstante Rate an Audiopaketen an. Und sobald eine Verzögerung auftritt, dann im Zweifel müssen die halt weggeschmissen werden, weil ansonsten würde die Latenz einfach unendlich wachsen. Genau, was für mich ein ganz wichtiger Faktor war, ist jetzt, dass halt Updates auch über das Web-Interface möglich sind. Und dadurch ist es natürlich jetzt auch möglich, dass jeder selber, wenn er es installiert hat, auch relativ einfach die Updates machen kann. Ja, von Anfang an war es auch so konstruiert, dass wir also IPv6 als Fokus hatten. Das hat auch nochmal so den ein oder anderen Schmerz ausgelöst, weil leider nicht alle Software schon IPv6 ready ist. Aber ja, mit genug auf die Nerven gehen der Entwickler, dann klappt das meistens auch. Ja, was steht denn so als nächstes an? Beziehungsweise jetzt wollte ich eigentlich erstmal was gucken, dass ich euch gleich nochmal die Webseite zeige. Da ist mal der
bei meinem Scene geht es eigentlich ganz gut. Das Einzige, was ich habe beim Archiv.
Oder eigentlich ein Motion. Ja.
Ja, im Prinzip ist da jetzt nur dargestellt, halt der CPU-Wert, dann ist der Netzwerk, was geht rein, was geht raus und die Latenz, das ist jetzt, ich weiß noch nicht, wahrscheinlich werde ich das wieder rausschmeißen, das ist, oder halt wirklich die Audio-Latenz nehmen, also das ist jetzt eigentlich die Latenz, wenn man die Webseite abruft, das hat aber jetzt nichts mit der Audio-Latenz zu tun. So, dann gehen wir mal durch. Also interessant sind eigentlich die Accounts, die ignoriert bitte die Fehler. Ja, also bei den Accounts haben wir halt ganz normale Zip-Accounts, die man hinterlegen kann. Da kann man halt beliebig Fehler hinterlegen. Was sind Zip-Accounts? Standardmäßig würde hier jetzt stehen, da geht es jetzt gerade nicht, dass da auch eine IPv4, also die IPv4-Adresse wäre direkt über SIP angewählbar. Man könnte, wenn man IPv6 schon hätte, direkt über die IPv6-Adresse anwählen, den Partner. Und man kann natürlich auch, wenn man jetzt bei SIPgate oder sonst wo registriert, das natürlich auch gerne dort einen Account hinterlegen. Dann könnte man sogar, das hatte ich gestern nochmal so kurz erwähnt, auch Telefongespräche relativ schnell reinholen. Das heißt also, wenn ihr jetzt mal jemanden 10 Minuten reinholen wollt, dann ist das natürlich wahrscheinlich das Schnellste, das über das Telefon zu tun, weil das hat er natürlich immer vor Ort und da. Und das wäre prinzipiell dann auch gleich damit möglich. Genau, ja.
Session zum Thema Podcast Publisher, nicht so selbst vom Podcast Publisher.
So, jetzt der Vortrag von Ben über Podigy. Podigy ist, ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, und kriegt irgendwie mega viel Input und bringt ein paar Sachen durcheinander. Eine weitere Möglichkeit, Podcasts zu hosten und zu publishen. Und jetzt wieder dasselbe, lauschen ein paar Minuten. Hier an der Stelle verlinke ich dann das Video, wo ihr euch dann auf YouTube den Vortrag dann nochmal anhören könnt, auch in entsprechender besserer Tonqualität.
Die meisten kennen halt nur das, was sie so im täglichen Leben benutzen, wie Dropbox oder Google Drive oder auch Präsentationsveröffentlichungsservices. Und was wir eben gemacht haben, ist, dass wir auch Cloud-Services, aber halt im Backend, für uns zum Beispiel auch, zählt auch Auphonic als Cloud-Service, aber genauso auch Amazon S3 und eben unsere komplette Plattform läuft eigentlich auf was für uns eigentlich Cloud bedeutet, skalierbaren Systemen, die wir, so wie wir wollen, runterfahren können. Ja, wer sind wir? Wie gesagt, ich bin Ben und mein Kollege heißt Matti, nicht Matthäus, aber ja, da gibt es immer ein bisschen Sprachschwierigkeiten, Aussprachschwierigkeiten. Wir haben jeweils ca. 10 Jahre Erfahrung mit Webentwicklung, arbeiten seit 5 Jahren aktiv im Content Publishing, sprich wir programmieren gegen, also Webseiten für CMS oder auch komplette CMS. Und haben uns tatsächlich letztes Jahr zusammengesetzt und haben überlegt, was wir so neben unseren normalen Tagesjobs mal als Projekt starten können. Allein ist es meistens so ein bisschen schwierig, weil dann fängt man mal an und dann geht es meistens irgendwie schief oder man hat irgendwie keine Lust mehr, weil irgendwas anderes dazwischen kommt und zusammen kann man sich da so ein bisschen gegenseitig befeuern. Und haben eben überlegt, was wir machen. Und ich selbst höre irgendwie seit 5 oder 6 Jahren Podcasts und bin da auch relativ begeistert. Also gerade auch zu der Zeit kam es halt irgendwie wieder ein bisschen mehr, dass ich mich da beschäftigt habe. Und dann hört man natürlich auch das eine oder andere aus der einen oder anderen Ecke, wie schlimm es doch ums Podcast-Publishing steht. Also der Hauptgrund, warum ich jetzt heute hier stehe, ist da. Aber man hört halt auch von anderen, dass es, und wenn man sich dann auch mal umguckt, sich die so gerade die deutsche Podcast-Hosting-Landschaft und auch sich dann mal so WordPress installiert und irgendwie PowerPress oder so installiert, dann
internationale Hosting-Landschaft.
Das ist noch schlimmer, also es ist wirklich. Also danach war es dann klar, was wir machen wollen. Und zwar Podcast-Publishing für die, die sich eben keinen WordPress selbst installieren können oder wollen. Und das alles so einfach wie möglich. Und ja, das ist das, was wir gerade machen. Podigy ist, also besteht, wie ich gesagt habe, aus mehreren verschiedenen Aspekten. Zum einen ein Content-Management-System, aber eben kein klassisches, sondern tatsächlich eins, was für Podcasts gemacht ist. Das, wenn ich jetzt mir irgendwie ein WordPress mit einem Plugin installiere, habe ich halt das WordPress immer noch da. Und alle Funktionen, die mir WordPress mitbringt, ich aber wahrscheinlich gar nicht brauche. Das haben wir versucht, so ein bisschen stromlinienförmig anzupassen für Podcasts speziell. Dann machen wir natürlich Media Encoding und Enhancing durch Auphonic. Da hatten wir uns auch tatsächlich zwar mehr Zufall, dass wir darauf gekommen sind. Wir hatten dann erstmal geguckt, ja, Encoding wollten wir auf jeden Fall machen, dafür gibt es halt schon ein paar Dienste auch. Und dann war aber Auphonic angeguckt, verliebt, benutzt. Und das, komme ich auch gleich nochmal drauf. Da bekommt man natürlich, was man mit so einem normalen WordPress auch bekommen würde, ein Podcast-Blog. Das ist so das zweite, womit wir hier die wo wir eigentlich hier sind, mit dem Podler Webplayer, den wir da benutzen. Podcast-Blog, ganz normal Blog mit Einträgen, RSS-Feeds für die verschiedenen Medienformate und eben alles, was man sich so vorstellt mit Kommentaren und Verwaltungen und so weiter. Dann haben wir unser eigenes Content Delivery Network. Da sage ich gleich auch noch ein paar Themen, ein paar Sachen zu. Gerade so das Thema, warum wir unser eigenes gebaut haben und nicht irgendwas Bekanntes schon benutzen. Ja, und natürlich Statistiken, wobei man da noch so ein kleines Sternchen dran machen muss, weil wir da im Moment extrem dran arbeiten, das deutlich zu verbessern. Genau, zu den Einzelthemen, dazu habe ich eigentlich schon das meiste gesagt. Content Management Systeme sind halt in der Regel darum ausgelegt, dass man Texte und Bilder published und weniger Audio oder Video. Also Video vielleicht noch mehr als Audio. Aber Podcasting an sich hat ja nochmal so ein paar Special Needs, wie die ganzen Metadaten, die damit rausfallen. Und es ist mit einem normalen Content-Management-System einfach für den Normalbürger, der jetzt gerade anfängt mit Podcasting, einfach überhaupt nicht zu überblicken, was man da alles machen muss. Auch wenn es natürlich durch den Publisher in den letzten 2 Jahren deutlich einfacher geworden ist. Aber da versuchen wir auch nochmal ein bisschen das Ganze nach vorne zu treiben und da vielleicht auch mal ein paar Anregungen zu geben, wie man das vom Interface vielleicht noch besser macht, als es heute ist. Das Media-Encoding durch Auphonic. Wir sind, glaube ich, neben dem Potter Publisher die einzigen, die das wirklich voll integriert haben, und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter, dass ihr noch nicht mal einen Account bei Auphonic braucht. Das heißt, das läuft alles bei uns, ihr meldet euch bei uns an, ladet eure Rohdateien hoch, wir jagen das durch Auphonic durch mit den Einstellungen, die ihr haben wollt, und am Ende fällt alles so raus, wie wir das brauchen, was halt den Vorteil hat, dass wir genau wissen, was hinten rauskommt, und es entsprechend auf der Seite anzeigen können, den Player abspielen können, mit Metadaten versorgen können, die Feeds packen können und so weiter. Also man muss sich da wirklich um überhaupt nichts selbst kümmern. Ja, das Content Delivery Network ist nochmal so ein eigenes Thema. Wir haben am Anfang natürlich überlegt, weil es gibt bei diesen Cloud-Plattformanbietern gibt es halt schon in der Regel Content Delivery Networks. Das Problem ist, dass das für Traffic, den so ein Podcast erzeugt, einfach absolut nicht erschwinglich ist. Also wenn man sich das mal durchrechnet, wo man da alleine mit 1000 Downloads für eine 1-Stunden-Folge landet, da wird einem ganz so schnell schwindelig. So auch uns. Und darum haben wir eben angefangen, unser eigenes CDN aufzubauen. Heißt im Endeffekt, dass wir Server betreiben, im Moment in den USA und hier in Europa, die aber beliebig im Moment noch mit einigen so 10 Minuten händischer Arbeit erweitern können. Und natürlich auch in andere Regionen sollte das irgendwie nötig sein oder gewünscht sein. Erlaubt uns natürlich einerseits, dass wir konstante Download-Geschwindigkeiten anbieten können, also wirklich auch absolut konstant, zusätzlich Downloading über Torrents, wofür man dann sonst auch nochmal einen Extra-Service benötigen würde. Und das Größte daran ist eigentlich, was bei WordPress so ein bisschen fehlt, ist dann eben die wirklich auch detaillierte Statistiken über die Downloads rausfinden, sprich nicht nur diese Download-Intents, von denen gestern schon mal gesprochen wurde, dass ich weiß, dass mal jemand einen Download angefangen hat, sondern dass ich auch sehen kann, wenn der Download abgebrochen wurde. Und teilweise, was wir uns auch noch vorstellen, ist, dass man im Zusammenspiel mit dem Player sagen kann, die Episode wurde von da bis da so und so oft angehört. Also dass man quasi so ein bisschen Histogramm über so eine Episode machen kann, welche Stellen sich die Leute angeguckt haben. Das ist natürlich mit den Metadaten, die Chaptermarks und den Shownotes dann wieder so ein bisschen man sehen kann, vielleicht auf welche Themen man sich vielleicht ein bisschen konzentrieren kann oder nicht. Genau, jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Aber ich würde es natürlich einfach gerne mal zeigen. Genau, das ist unsere Webseite. Wir haben natürlich auch, weil es natürlich alles selbsterklärend zu machen ist, extrem schwierig. Auch wenn wir das versuchen, haben wir eine Seite mit Anleitungen rund um sowohl Podigy im Speziellen als auch Podcasting im Allgemeinen. Und zusätzlich haben wir jetzt auch angefangen, so eine kleine.
Ja, waren sehr zwei interessante Vorträge jetzt über Studio Connect. Kurzfassung, einer hat eine Box und der andere hat auch eine Box und beide können sich ohne viel Konfigurationshassel miteinander verbinden und möglichst wirklich in guter Qualität miteinander telefonieren. Und das andere war Podigy. Podigy ist eine Podcast-Publishing-Möglichkeit, wo man den ganzen Hosting-Kram an andere überlässt und möglichst einfach diese ganzen Sachen
steuern kann und man muss halt nur sagen, hier ist mein Audio-File, das sind die Metadaten. Das Ganze wird dann mal durch Auphonic gejagt, darum muss man sich auch nicht kümmern, das läuft über deren Account wahrscheinlich und das läuft über die. Und da gibt es dann verschiedene Preismodelle, die jetzt hier schon ein bisschen kritisiert wurden, weil zum Beispiel Audio-Zeitlimitierung dabei war, wo gesagt wurde, ja, das ist schon bei bei Soundcloud doof, dass sie das nicht verstehen und müsste man vielleicht überdenken und ja, gut. Benutzen wohl schon ein paar Podcasts, welche weiß ich noch nicht, aber das kann man ja noch rausfinden und dann mal eruieren, ein bisschen auf publizieren und dann gucken, wie sind die so damit zufrieden. Und jetzt geht's erstmal, es ist jetzt mal Pause, wie man vielleicht hört, es ist etwas lauter diesmal. Und danach geht's weiter mit, ja, was von Tim oder so, ich weiß nicht. Mal schauen. Wenn wir sehen.
So ein paar wildere Ideen, wohin unserer Meinung nach die ganze Infrastruktur insgesamt so die nächsten.
Und jetzt geht's weiter mal wieder mit Tim, der uns was zur Zukunft von Podlove erzählt. Und das Video zu Podlove State of the Union gibt es auch schon online, wenn ich jetzt dann in der Folge vorher nochmal verlinken entsprechend.
Mit seinem Instacast hat man jetzt so in den letzten 2 Jahren eine sehr gute Begleitung, weil da einfach viele Ideen aufgegriffen wurden, so Podlove Simple Chapters und so weiter, Page Feeds, also die Kleinigkeiten da wieder Halt gefunden haben. In diesem internationalen Segment mit diesen ganzen anderen Clients, da ist es schon sehr viel schwieriger. Also es gibt halt auf der einen Seite so eine, recht aufgeschlossene Open Source Podcast-Client-Welt in dieser Android-Landschaft, aber es ist halt immer so, die Clients kommen zu einem bestimmten Punkt, funktionieren so in etwa und dann, da fließt halt kein Geld und dann haben die wieder andere Sachen zu tun und viele Projekte werden dann auch mal wieder eingestellt und das ist irgendwie sehr schwierig. Grundsätzlich fände ich es ja total irre, würde man mal dahin kommen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie so ein Team, was sich um die Android-Plattform kümmert, ein Team, was sich um die iOS-Plattform kümmert und wir hätten vielleicht am Ende sogar noch unseren eigenen Podcast-Client, mit dem man solche Features dann auch durchfalten könnte. Aber ich mache mir da relativ wenig Illusionen, weil das ist einfach harte Arbeit und da müsste auch das Projekt selber, glaube ich, auch fundingmäßig ganz anders aufgestellt sein, als es derzeit ist. Funding ist vielleicht auch nochmal ein gutes Thema. Wir haben ja das letzte Jahr ganz gut mit Crowdfunding dieser ersten Welle beschreiten können. Konkret bedeutet das, dass vor allem Erik weitgehend so seine Kundenarbeiten eingestellt hat. Er hat dann parallel einfach noch an seiner Abschlussarbeit fürs Studium gearbeitet und in letzter Zeit eigentlich komplett auf Podlove geschlossen. In diesem Jahr, wie ihr ja schon gesehen habt, sitzt er da irgendwie in der Sonne und sein Leben besteht offensichtlich nur aus Strand, Cocktails und Podlove. Das ist irgendwie ganz gut. Und der Weg wird dann, soweit es eben möglich ist, aus den Crowdfunding-Einnahmen mitfinanziert. Ich bin noch dabei, eine andere Funding-Option zu erschließen, wo ich nicht ganz unzuversichtlich bin, aber das ist alles noch nicht in den trockenen Tüchern. Das wäre sehr schön. Grundsätzlich kann das Projekt auch noch Geld brauchen, aber ich wollte jetzt eigentlich nicht so selber Geld geben. So mal zu unserer Arbeit. Also es dürfte ja schon aufgefallen sein, es gibt eine ganze Menge Leute, die jetzt so mitarbeiten, wie Erik, es ist halt vor allem Alex, der sehr viel musst du eigentlich Alex? Da bist du, genau. Der im letzten Jahr sehr viele Dinge vor allem angestoßen hat. Also wir haben da auch so eine Arbeitsaufteilung vorgenommen. Erik hat sich so vor allem immer so um Kernfeatures und um die Releases, das Einarbeiten von neuem Code, der von anderen Leuten kam, gekümmert. Also er integriert immer, checkt immer, ist immer so auch die letzte Instanz, die dann darüber entscheidet, was kommt jetzt wirklich rein ins Release und wann kommt das und einfach das auch nochmal testen und nochmal einen zweiten Blick drauf zu werfen und das mit anderen Sachen zu verbinden und so plattformstrategische Details dann auch festzulegen. Und Alex war so ein bisschen der ich mache das jetzt mal Abteilung, ja, so man hatte irgendwie so eine Idee, mit, könnte man ja irgendwann mal mit anfangen, das zu machen, und dann habe ich einfach immer so 80% vorentwickelt und die letzten 20% Integration, die ja dann immer das Härteste sind, war dann eben eher so eine Gemeinschaftsarbeit. Da sind dann halt so zum Beispiel diese Contributor-Geschichten hervorgegangen. Es ist auch viel Energie in dieses App.NET-Posting-Modul reingeflossen, wo sich vielleicht viele Leute auch gefragt haben, warum konzentrieren wir uns so sehr jetzt auf das Posten auf App.NET, wenn doch irgendwie die Welt da draußen alle Facebook und Twitter benutzen. Tendenziell wollen wir das auch alles noch mit integrieren, aber App.NET macht halt A, mehr Spaß, B, tummeln sich da sowieso viele Podcaster, und es war einfach auch so ein Ort, wo man einfach mal viele Sachen auch ausprobieren konnte. Broadcast, den Posten, den langen Nachrichten, Embedded Links und so, ist einfach alles sehr schön. Und es ist für uns so ein bisschen auch das Modul, an dem wir jetzt so generell diese Überlegung, wie machen wir das mit Notifications, erstmal austesten. Und demnächst werden wir dann halt die anderen Netze dann auch alle mit reinnehmen und versuchen, das Ganze mehr so in so ein einheitliches Notification-Framework einzublenden. Also dass man so grundsätzlich sagt, eine neue Sendung ist draußen, was soll jetzt geschehen? Ja, und dann ist halt so dieses, wir posten das auf ADN, wir posten das auf Twitter, das ist so das Offensichtliche, das Posten auf Facebook ist auch nicht offensichtlich. Andere Kleinigkeiten, an die wir gedacht haben, ist zum Beispiel ein Teilnehmer-Benachrichtigungsfeature per E-Mail. Das ist ja auch immer so ein Ding, man hat irgendwelche Gäste und die wollen dann wissen, wann denn dann die Sendung draußen ist. Und dann postet man das und so 5 Tage später fällt einem dann so ein, ach, wollte ich ja auch nochmal Bescheid sagen. Ja, vergisst man dann immer. Und da wir jetzt die Contributors haben, quasi die Software ja selber weiß, wer war denn jetzt dabei, und da steht dann auch die E-Mail-Adresse mit drin, können wir dann halt jetzt auch demnächst so ein Ding machen mit, okay, die Sendung ist draußen und eine halbe Stunde später schicken wir dann mal an jeden, der jetzt da als Contributor eingetragen ist, eine E-Mail, wo halt drin steht, hier, tolle neue Nachrichten, Sendung ist veröffentlicht, hier ist der Link, blablabla, alles ist super. Ja. Ich glaube, experimentell gab es dann auch schon so eine Variante, wo wir überlegt haben, ob wir das grundsätzlich auf Hörer erweitern. Da sind wir dann irgendwie so ein bisschen versackt, weil wir nicht so richtig wussten, ob es wirklich so angemessen ist, so dieses, weil der Tech hat ja dann wieder was mit Opt-in zu tun und Leute müssen sich da anmelden, dann haben wir eine komplette Mailinglisten-Software auf einmal auf der Backe, was dann potenziell auch mal viele Probleme mit sich bringt. Bauen wir vielleicht auch noch ein, ich weiß nicht, wie gesagt, wo wir da in der Diskussion hängen geblieben sind. Technisch ist es fertig, aber das wird vielleicht dann so im Rahmen dieser ganzen, wir bauen mal diese ganzen Notifications in eine neue Gesamtheit, wird es dann da vielleicht auch noch mit einfließen. Auch mal gucken. Also vielleicht, wenn euch spontan noch andere Dinge einfallen, könnt ihr euch da gerne mal kurz so Wort melden, was alles noch so notifiziert werden könnte oder was für andere Automatisierungen in der Hinsicht euch da vielleicht vorschweben.
E-Mail würde ich als Hörer super finden.
E-Mail würdest du als Hörer super finden. Und was würdest du erwarten, was in dieser E-Mail drinsteht genau?
Da gibt es was Neues, da ist der Link. Das passt
schon. Ja. Da gibt es was Neues, da ist der Link. Ja. Da haben wir auch schon überlegt, ob man gleich so einen HTML-Blog rausschickt, wo der Player drin ist, aber das ist, glaube ich, so. Das funktioniert irgendwie nicht. Das Zugriffsrecht und Pipapo ist alles ein bisschen geklopft und JavaScript und E-Mail ist wahrscheinlich keine gute Idee. Also das ja, haben wir dann auch wieder sein gelassen.
Nein, aber E-Mail-Subscription halte ich gerade für jetzt nicht so affine Zielgruppen. Ich denke, gut, ich habe das klassisch in dieser WordPress-E-Mail-Subscribe-Funktion. Und das klappt wirklich.
Ja, aber was benutzt du denn da jetzt schon und reicht das schon? Weil das war nämlich auch noch die andere Frage, ob es nicht schon andere Plugins gibt, die das sowieso viel besser machen und auch nicht sehr viel mehr tun, als da einen Link rauszuschicken. Also es ist auch die Frage, gibt es da irgendwas, was wir wirklich auch besser machen können? Abgesehen, dass wir jetzt, sagen wir mal, auf mehr Episodendetails da zugreifen könnten, mit hier die Dauer und solche Sachen.
Aber das ist bei der Time-Sharing-Funktion, dann WordPress bietet ja auch Möglichkeiten, direkt zu Facebook zu posten mit irgendwelchen Plugins. Ich habe jetzt das klassische Plugin von von, wie heißt der?
Man kann sich mal das Mikrofon nochmal kurz im Einsatz bringen. Das ist einfach nochmal besser für Aufzeichnung, Strömung und so weiter. Und dann mehr als eine kleine kurze Frage ist zu wiederholen. Dann nochmal.
Ja, also WordPress bietet ja die ganzen Publishing-Funktionen mit irgendwelchen Plugins selber. Also deshalb ist die Frage, wie wichtig das ist. Natürlich, ich habe jetzt das Teil von Jetpack, was an sich doof ist, aus gewissen Datenschutzgründen.
Das ist auch drin mit der E-Mail?
Genau, da gibt es die Möglichkeit E-Mail-Subscriptions und dann gibt es halt in der Seitenleiste einen Beiträge per E-Mail abonnieren. Der berichtet dann über Blogposts und Episoden allerdings gleichmäßig. Also die Unterscheidung macht der natürlich nicht. Das ist bei mir nicht das große Problem, aber wer jetzt wirklich viel bloggt und Episoden raushaut, dann ist es vielleicht gut, weil es natürlich eine Benachrichtigung bei allen gibt. Aber wie gesagt, gerade Leute, die viel im Player sich das anschauen und die jetzt nicht sehr Smartphone, nicht installieren mit Programme affin sind, für die ist das eine ganz nette Variante. Also, und halt viel, viel zuverlässiger als alles, was wir mit Social Media machen.
Ja, 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 klar. Bei den Timelines geht es halt auch einfach mal vorbei.
Und gerade jetzt, wer im geschäftlichen Bereich ist oder in einem Education-Bereich oder so, also wo das dann ja auch wirklich eine Zielgruppe ist, die das vielleicht auf Arbeit hört oder so, da ist das sehr relevant, per E-Mail benachrichtigt zu werden.
Ja, also ich habe ehrlich gesagt, bin mir nicht so sicher, ob wir uns jetzt den Schuh unbedingt noch selber anziehen müssen, wenn es im Prinzip auch mit anderen Plugins ginge.
Aber ihr zieht euch den ADN-Schuh auch an. Und da ist auch die Frage, ob da nicht das allgemeine WordPress-ADN-Plugin
das allgemeine, was ist Post zu ADN? Naja gut, wir haben da ein paar Kleinigkeiten drin, die damit nicht gehen. Das ist immer so die Frage, was macht man selber, was überlässt man anderen?
Aber das Ding ist halt, dass im Moment.
Kannst du nochmal das gefunden?
Dass im Moment nicht so dieses, hat einfach kein Podcast und seine E-Mail benachrichtigt. Wenn ihr das quasi nicht liefert, dann ist das damals gar nicht mehr überall drin.
Ja, das stimmt. Alex meint, lass es uns doch einfach machen. Ja, ja. Ja, du machst das dann. Du machst das über die Wand.
Ja, das ist ja quasi. Also, das ist ja der Ding.
Ja, gut.
Du machst es voll. Ja, genau. Die letzten 10% sind natürlich schwierig.
Ja, brauchen wir nicht. Ja, vielleicht hier nochmal irgendwie. Das ist unsere Runde. Wer gibt es dazu nichts zu sagen? So, ne? Also 1.11 wird halt das Tracking in irgendeiner Form sehen. Vielleicht ist es auch schon eine 1.10 irgendwas Release, wissen wir nicht. Das habe ich ja gestern schon mal angedeutet. Also das Publisher-seitige Sammeln von Statistikdaten. Dann in einer Folgeversion ist noch ein bisschen knifflig, aber eigentlich wollen wir das drin haben. Das ist halt dieses Konfliktsding. Das ist dann auch so ein bisschen so ähnlich, wie wir das gerade bei Polygy gesehen haben, diese Idee, dass einfach das Blog quasi immer so ein bisschen mitdenkt und eine Meinung darüber hat, was denn jetzt richtig und was falsch ist. So, ja? Also wenn man einfach irgendwas sich verkonfiguriert hat. Es gibt immer mal wieder so kleine Edge-Cases, also gestern hatten wir das so hier, mein Feed ist irgendwie, Feed-Validator sagt, mein Feed ist kaputt. Was ist denn hier das Problem? Ja, da fehlte halt die E-Mail-Adresse in Owner-E-Mail-Podcast-Settings, ja, was halt vom Feed-Validator dann angemeckert wird, wenn da eben keine korrekte E-Mail drinsteht. Und das ist halt, da will man jetzt irgendwie bei so einem Setup nicht die ganze Zeit nerven, wenn du musst da was reinfügen und mach doch mal bitte. Aber wenn man halt so ein Konfliktsystem hat, was das so ein bisschen lazy macht, ja, also was man regelmäßig checkt, ja, was sieht denn hier so aus, ach, keine Owner-E-Mail-Adresse eingetragen, dann zeigen wir doch mal so einen roten Balken an und sagen, kümmere dich doch mal. Ja, dann wird man quasi immer wieder so an der Schulter geschubst und hier fix doch mal, das könnte gut für die Zukunft sein oder auch vielleicht für die Gegenwart. Und das wollen wir halt mit diesem Konfliktsystem auch so eine generelle Ebene heben, sodass wir dann immer wieder, wenn wir sehen, ah, es gibt immer wieder dieses wiederkehrende Fehler, dass hier das Falsche eingetragen wird oder was fehlt, dass das einfach immer wieder kommt. Der Stromstecker liefert alles, aber kein Strom. Warum ist der ausgesteckt da?
Jetzt.
Jetzt läuft er wieder. Ah, okay. Also das ist, ja, okay, es ist wackelig, alles klar. Ja, dann wollten wir halt mal die 2.0-Version. Ich meine, wir haben so viele Features, die im Prinzip schon längst 2.0, 3.0, 4.0 und 5.0 gerechtfertigt hätten. Aber wir dachten uns, wir machen dann die 2.0 genau in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, dass das User-Interface auch ausreichend menschenfreundlich ist. Derzeit fehlt einfach noch an vielen Stellen beschreibender Text oder sagen wir mal überhaupt eine Beschreibung, die auch wirklich mal so, wo man mal wirklich drüber nachgedacht hat, wie das eigentlich bei echten Menschen ankommt. Und außerdem wollen wir da eben so ein Setup-Wizard mit reinbringen, der dann im Übrigen auch von diesem Konfliktsystem schon getrieben wäre. Ja, also man kann sich natürlich immer wieder solche Wizards vorstellen, die so, hier ist ein neues Block, das ist das, was du tun musst und Step 1, Step 2, Step 3 und so. Plus im Normalfall tauchen solche Setup-Probleme eigentlich immer irgendwie am laufenden Meter wieder auf. Gerade wenn mal ein Update reinkommt und irgendwas Wichtiges auch nochmal zu regeln, nachdem das Ding schon lange aufgesetzt ist, könnte man quasi diese Setup-Wizard-Funktionalität mit so einem Konfliktsystem auch sehr gut ergänzen, weil es einfach immer weiß, was eigentlich auch noch aufgesetzt werden sollte und auch so Ratschläge geben kann wie: Schön, dass wir hier dann MP3-Dateien, Podcast ausliefert, aber vielleicht wäre ja mal Opus auch nochmal eine gute Idee, weil könnte helfen. Also so dieses begleitende Ding, das finde ich jetzt übrigens auch so eine Funktionalität, die man eigentlich fast in jeder Software drin haben sollte. Also ganz unabhängig jetzt vom Podcast-Publishing. Ich sehe sowas viel zu selten. Hier und da hat man das. Ja, und was damit natürlich dann auch einhergeht, wäre dann so eine Lokalisierung, weil in dem Moment, wo wir dann uns wirklich mal Gedanken über alle Texte machen und was jetzt hier eigentlich beschriftet ist, das ist dann vielleicht auch mal der Zeitpunkt, wo man sagen kann, so, jetzt haben wir jetzt auch mal so unser User-Interface halbwegs festgenagelt. Jetzt macht es auch Sinn, Leute aufzufordern, zu sagen, ja, wie wär's denn mal mit einer hebräischen Version? Ja, oder zumindest mal einen Deutschen. War ja auch schon mal ganz hilfreich. Also hat irgendjemand so grundsätzlich Probleme damit, dass das derzeit alles so in Englisch ist? Mal so ganz ehrlich, oder ist das für euch alles überhaupt kein Problem? Aha, okay, dann lassen wir uns vielleicht noch ein bisschen Zeit
da. So
viel. Ich mal ganz kurz. Wir haben hier dieses Trello, das ist ja auch öffentlich einsehbar. Das mag nicht unbedingt jedem jetzt immer vollkommen klar sein, was hinter so einzelnen Punkten steht. Trotz alledem, man kann sich das halt anschauen.
Ich habe hier auch Karten, wieder mal, wie gestern. Ich habe meinen zweiten Stift nicht mehr, der ist ja abhanden gekommen. Also ich habe einen Stift, zweimal Blöcke.
Und jetzt geht's weiter mit der Backend-Planung. Da ich ja das ja schwierig war, irgendwie die Barcamp-Sessions alle irgendwie aufzuzeichnen in Audioform. Einige wurden auf Video aufgezeichnet, was da jetzt bei rausgekommen ist, weiß ich selber noch nicht. Aber ja, einfach bei mir nochmal vorbeischauen. Ich poste das dann nochmal, wenn ich irgendwie einen Link bekommen habe oder so, dann füge ich das nochmal ein. Und ja, hab einfach mal jetzt hier die Barcamp-Planung reingeschnitten, damit man nur so mitbekommt, was man so sich anschauen und anhören konnte. Und ja. Bitte sehr.
Da könnten wir gerne heute nochmal eine Barcamp-Session machen, wo man das nochmal so durchquatscht und sich gegenseitig seine Schmerzen zeigt. Mal für ein Hand hoch, wer Interesse an sowas hat, dann schreibe ich es auf. Wenn es kein Interesse gibt, schreibe ich es nicht auf.
Was?
Bilder im Podcast. So, genau. Einer. Was ist das? Genau, also sprech dich einfach an, dann muss man das nicht so formal machen. Genau.
Gut.
Wer mag anfangen?
Offene Frage.
Oh, okay. Nein, ob jemand in der Lage wäre, eine Session zu Impros zu machen, an der ich ein großes Interesse hätte, als absoluter Nicht-Könner in dem Bereich. Okay, ich hänge es auf. Du bist der Erste?
Nein, es braucht schon noch jemand, der davon Ahnung hat.
Ja, ist da. Der Kontribute ist der Kleinste. Wer mag als nächstes?
Ich habe es euch gestern schon angeboten. Die Live-Konfiguration eines Filzens mit einem Hyperpod. Die Frage wäre jetzt für mich tatsächlich. Die Frage wäre für mich jetzt tatsächlich relativ wichtig: Wer hat Bock drauf? Wer wäre dabei? Weil, wenn das so 4-5 Leute werden, dann kann man das in einem ruhigen Raum machen, braucht auch kein Beamer und nichts. Dann brauche ich mich auch mit niemandem, um diesen Beamer zu prügeln, da habe ich gar keine Lust zu. Und dann sammelt man sich einfach um ein großes Display und dann ist das fein. Also wenn das jetzt nicht 20 Leute sind, dann haut mich dann raus. Gut. Danke. Weiß ich nicht. Vorzugterweise jeder, ich muss um 5 und so.
Dieses, nach Koblenz. Gut, wer mag als nächstes?
Wir würden euch vor den Shownotes gerne einfach so eine allgemeine Q&A-Runde anbieten und wir würden auch gerne ein neues Tool vorstellen, das sich zwar noch in einem frühen Alpha, im frühen Alpha-Status befindet, aber das schon mal so ausprobiert werden kann, also wie die Zukunft von uns so aussieht und auch natürlich, wie man aktuell mit unserem Pad arbeitet und wie das so alles funktioniert.
Mit, also mit dem neuen Tool meinst du SNI oder?
Genau, ja. Okay. Also wenn ihr irgendwie Fragen habt, kommt gerne zu uns. Wir versuchen das gerne zu beantworten. Und es wäre gut, wenn ihr vielleicht einen Laptop dabei hättet, um das Tool von uns so auszuholen.
Super. Dankeschön. Wer mag als nächster?
Ich würde gerne was Inhaltliches machen, und zwar du oder sie mit Gesprächspartnern, mit Zugänglichkeit, ob ich mit denen per du bin oder per sie, ist für mich eine wesentliche Frage, wie ich mit denen reden kann. Und das bestimmt auch die Ergebnisse, was dann rauskommt. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich würde gerne über dieses Thema Zugänglichkeit von Gesprächspartnern was machen. Es ist auch, wenn ich vor wem sehr viel Respekt habe, funktionieren meine Gespräche nicht sehr gut. Auf der anderen Seite, zu wenig Respekt ist auch nicht die günstige Voraussetzung. Aber wie macht das ihr? Wie schwingt ihr euch mit euren Gesprächspartnern hin?
Ja, der ist auch beim Bild seinen Gesprächspartnern, der ist mit vielen per Du, mit einigen per Sie jetzt bei dieser EU-Geschichte und es macht auch zum, beim Zuhören Unterschied, ja, in irgendeiner Weise aus.
So, noch. Ich dachte, du bist da reicher wie ich.
Duft er auch.
Nein.
Der Modell auch mal kurz.
Sie haben auch Eltern.
Nee, such dir schon auch aus, gell.
Such dir das Slot. Ich würde dann leicht in den Beats gehen. Jetzt
gehst du nach
Sofas.
Das ist der Sofa noch, ne?
Ja.
Okay, super.
Tim, lass mir eins davon nicht überlegen.
Ja, ich weiß nicht, die Matrix-Sache können wir vielleicht auch informell machen.
Genau.
Aber
in blau oder rote Filme machen wir
dann. Ich gehe davon aus, dass also Teil 1, Teil 2, damit jeder sozusagen. Ich mach immer alles, was auch immer kommt. Also.
Ja. Ein nach dem anderen.
Oh.
Entschuldigung. Potsdam die zweite. Danke für die Rückmeldung von gestern. Das war schon sehr reichlich und ist schon gleich wieder mit reingeflossen. Das heißt, selbst jemand, der gestern schon da war, sieht heute schon wieder was Neues und ich freue mich auf weiteres Feedback. Ja, genau. Ich würde das jetzt in der Hoffnung, dass Tim diesmal nicht zwischen Tür und Angel Feedback geben kann, es versuchen hier hinzusetzen und macht es bewusst in Templates. Das ist die Lounge-Ecke, damit man einfach come and go and look and feel. Und gibt's
genau.
Das ist sehr geil.
Ich würde mit Heiko und Malte ganz gerne einen kleinen, charmanten, kuscheligen Slot zu Weeper Wunschkonzert anbieten. Das heißt also an diejenigen, die jetzt Ultraschall schon nutzen und die immer noch von irgendetwas genervt sind.
versus, und das ist vielleicht die fast interessantere Gruppe, die es noch nicht nutzen, eigentlich gerne würden, aber von irgendetwas davon abgehalten werden. Das heißt, was müssen wir noch einfacher machen, was ist immer noch zu kompliziert, was müssen wir in Sachen Zugänglichkeit noch weiter optimieren, und da gehe ich doch mal hier in den Sofa-Raum.
Super, Dankeschön. Bevor wir weitermachen, einen kleinen Moment. Es kam gestern jemand auf mich zu, am Ende der Sessionplan, zum Thema Migration zu Podlove, Größe ein Feed, wie?
Das würde dann
bei Tim
in FAQ reinfallen.
Genau, okay, super, dann kann ich das hier nicht. Alles klar. Sebastian.
Ja. Wer hatte denn jetzt nochmal Interesse bei Studio Connect in meiner Hand hoch? Okay, also ich würde es eventuell so machen, dass ich hier im Workspace bleibe und jetzt gar nicht einen Barcamp-Slot belege, weil dann brauche ich auch nicht immer auf- und abbauen. Also vielleicht dann einfach auf mich zukommen, dann machen wir das so unter der Hand.
Super. Häng mal dein Zettel hin. Das ist gedacht hier im Workspace.
In der Pause. In der Pause.
In der Pause oder? Ich muss mal ein bisschen. Ja. Da haben wir auch einen Spruch, okay.
Ich kann, wenn Interesse besteht, zu Mumble mal so eine Session machen. Also so von, man hat so einen frischen Server und kommt da jetzt erstmal mit seinem Client drauf, wie man sich da Admin-Rechte verschafft, was man so einstellen kann, wie man sich Accounts registriert. Das, was man selbst, also ich habe irgendwie 3 Monate irgendwie erst gebraucht, um mal zu sehen, was das alles an Features ist, weil es User Interface ja nicht so zugänglich ist. Ja, wer Interesse hat, einfach mal melden, und sonst ist auch nicht schlimm. Gut, dann kann ich mir den Hinterkopfzeug anschauen. Oder gibt es hier nicht? Sonst hat einfach auch nicht Zukunft. Okay, mach das so.
Ja, Dankeschön. Ja. So, da ich ja wie gesagt gestern alles so mal 2 abgespielt habe bei dem Sprechen und Stimme-Kram und so, da noch Bedarf bestand, würde ich das jetzt nochmal anbieten. Ich glaube, da reicht auch irgendwie der, würde ich jetzt so eine Becherweiz, der.
Das ist der große.
Also, dann bleiben wir einfach da, das war ja schon ganz okay. Und dann gibt es ja so noch dieses andere Medium, was wir bei allen Podcasts brauchen, nämlich die Bilder. Und zwar nicht im Sinne von Bilder, wie du das so durchwechselnd hast, sondern dass wir alle Logos und Coverart und sowas brauchen. Und da mache ich jetzt explizit nicht, dass ich so eine Queue annehme und wer da irgendwie was braucht, kann gerne mal auf mich zukommen. Dann kann ich ihn so im Laufe des Jahres in diverse Slots legen, die ich habe. Aber es geht mir mehr so mal darum, einfach vorzustellen oder zu zeigen, wenn da Interesse besteht, was ist bei Logos für Podcasts wichtig, wo werden die so gezeigt und in welchen Größen und sowas. Das würde ich jetzt nochmal auch etwas lockerer so anbieten. Ja, wo gehe ich denn da hin?
Es gibt eigentlich hier, wo ich da bin.
Genau, dann würde ich das mal so hier hinpacken. Wie viel Interesse ist denn da? Ansonsten kann ich das auch gerne einfach. Ja, okay, lohnt sich. Gut. Super. Sonst noch?
Ja, ich habe noch eine Frage. Vielleicht kann ja jemand noch zwar einen Zeugfilter dazu, weil mich interessiert das Thema Feedback, weil wir haben mit unserem Podcast Robotik Labor knapp 6.000 Downloads im Monat, also insgesamt nicht die aktuelle Folge, das wäre toll. Und ungefähr ein Kommentar alle 2 Sätze, was alle 200 ist. Und weiß nicht, ob da jemand was zu sagen kann, wie kriegt man mehr Feedback von Hörern, wie kriegt man ja nicht die Windspiele, genau, ich werde jetzt mal weg von Rufen. Auch wenn man Erfahrung hat, wie man das steigern kann, dann jetzt sofort jemand da einen Zettel bitte reinkleben. Mich interessiert das, da ist noch jemand dabei. Okay, ist noch jemand dabei? Ja, dann nimm dir den Block und häng den Zettel auf.
Ja, ich habe da auch keine Ahnung, wie es geht.
Ja, aber du hast die Frage gestellt.
Ich habe das jetzt so
gemacht. Okay, wenn sonst noch. Ansonsten hätte ich noch ein Thema von gestern. Wir haben gestern ja das ganze Thema Podcasten und Business angefangen. Da sind so ein paar lose Enden offen geblieben. Und ich würde einfach mal reinhängen, das Thema Business Case für Podcasts. Das war so ein Thema, wo wir dann am Ende stehen geblieben sind. Was gibt es denn für verschiedene Business Cases? Ein paar kennen wir, haben wir diskutiert. Ein paar sind. Markus, hier ist das Poster. ja, also wer da Interesse hat, mal so verschiedene Business Cases jenseits von irgendwelchen Werbebannern und Jingles in den Audio-Episoden zu sprechen, zu überlegen, was gibt es da eigentlich. Immer gerne.
Zeit
sonst nicht kongruent zu denen,
die
auf dem Plan standen,
muss ich da nochmal genauer
darauf achten,
das hat zu einigen Verwirrungen geführt.
Die waren
eigentlich
richtig.
Ja, die gelten, genau. Also, die Docs sind sie angepasst. Das habe ich auf dem Tag gemacht, ich war gestern, also war ein bisschen
durcheinander.
Okay,
wir sind noch ohne dieses.
Also, mal für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, unter bit.de/pgd14a. Findet ihr auch elektronisch dann nach der aktuellen Zensprache.
So, jetzt ist Nahrungsannahme, Einnahme angesagt, größere Pause und ja. Luft schnappen, etc. Mal schauen. So, Nahrungsaufnahme beendet. War wieder sehr, sehr lecker. So Auflauf mit Fleisch und überbacken Käse und naja, sehr lecker wieder. Und jetzt gehe ich mal gucken, was draußen unten die Raucher so machen. Wer da so rumsteht, einfach mal ein bisschen frische Luft schnappen auch. Ja, ich habe jetzt die letzten Aufnahmen mit einer anderen Einstellung gemacht. Das Zoom IQ 5 hat ja hier so Mittelstereo, 20 Grad, 90 Grad Empfindlichkeit. Und bei 90 Grad ist doch das, was man hören soll, wesentlich näher dran und weniger Störgeräusche. Mal gucken, wie das dann am Ende wird. Ach, hier sind sie ja alle. Immer noch sehr bescheidenes Wetter. An uns kann es nicht liegen, wir haben alle aufgegessen. Ja. Hm. Jetzt frage ich mal den anderen Sven nach seinem tollen Rauchgerät. Was genau ist das? Irgendwie, was, ja. Erzähl doch mal.
Das ist eine Dampfmaschine. Was ist eine Dampfmaschine? Nein. Das ist eine elektronische Zigarette. Das heißt, mittels Akku, also Strom, Volt, wird über einen Verdampfer eine Flüssigkeit verdampft, die nennt sich Liquid. Besteht aus Propyl, schieß mich tot. Habe ich nicht im Kopf, weil zu viel Gs, zu viel Ps, zu viel Ls, zu viel Ys. Da ist Geschmack drin und die gibt's mit Nikotin, ohne Nikotin in verschiedenen Stärken. Und ja, sobald man drauf drückt, wird eben das Ganze erhitzt, somit verdampft und diese Verdampfung nimmt man dann auf und wirkt sozusagen dann als Ersatz für die Zigarette, indem man entweder das Nikotin zu sich nimmt oder wie in meinem Fall, der auf Nikotin verzichtet.
Dieser Geste, diese Beschäftigung, also...
Genau das, dass ich irgendwie was wieder mit den Fingern zu tun habe, wenn es denn mal soweit ist, dass ich es mal wieder bräuchte. So, und im Endeffekt ist es nicht anders, ist ein schönes Stück Technik, ist hat sich stark weiterentwickelt und die einfachste Variante bist du bei 20 Euro dabei. Bei der, ich sag mal, Luxusvariante, die aber auch noch topbar ist, zahlst alleine für den Akkuträger, das heißt ohne dieses ganze Verdampferstück, 200 Euro.
Okay. So. Also ist nach oben hin wie immer offen, was man da ausgeht.
Selbstverständlich. Okay. Immer nach qualitativ, nach Material und so weiter und Verarbeitung.
Ja, bei mir ist es mit dem Rauchen so, ich habe das irgendwann mal auf Klassenfahrt so, hier, ich halt mal meine Kippe und habe kurz probiert und festgestellt, so, ja. Und bisher war es so beim Bund, so, wenn es eine größere Runde war und irgendwann fragte ich, hier, wer will, willst du auch? Und dann habe ich, ja, so aus Höflichkeit und so oder auf Partys. Ansonsten eher selten mal so in Stresssituationen mal, und wenn dann mal eine Zigarre, hier so mit Vanillegeschmack und so. Und ansonsten gar nicht. Also ich habe jetzt
aus Höflichkeit ganz,
naja, wenn ich jetzt dastehe und als einziger Nichtraucher bin, ne, oder...
Wäre ich stolz darauf, nicht drauf.
Also ich bin jetzt
seit Ich glaube, ich habe es vorhin gerade getwittert, ich glaube, in 5 oder 8 Tagen habe ich 90 Tage rum.
Ich habe vorhin gesehen, ja, dieses und, App, die du da hast.
Ich werde auch bleiben.
Okay. Ja. Sieht sehr lustig aus, das Gerät, irgendwie so wie, ja.
Ja, wie gesagt, es gibt verschiedenste Geschmacksrichtungen. Ich habe jetzt gerade rote Apfel, ich habe noch Waldbeere und Tropi Frutti im Rucksack und es gibt bis hin zu
alles mögliche
Geschmack. Ja. Und im Winter gibt es Apfelstrudel und all sowas. Also alles verfügbar.
Und du fährst heute wieder nach Hause, irgendwann im Laufe des Tages.
Richtig. Um 19 Uhr nehme ich den Bus vom Zopp nach Hause, Hamburg Zopp. Ja.
Und hinst du auch mit dem Bus oder mit Zug? Oder
nee,
oder
auch mit dem Zug. Mit dem Bus.
Okay.
Es, und? Es war ganz, ganz so? Günstig.
Okay, ja. Und warst du irgendwie 3 Stunden unterwegs oder so?
3,5 Stunden unterwegs. Dafür 9 Euro pro Fahrt pro Person kann man sich erlauben, wenn man natürlich rechtzeitig vorher bucht. Die Bahn ist teurer.
Ja, ja, ich könnte es auch, dass so, je früher man bucht, desto günstiger wird es irgendwie. Und ich glaube, jetzt ist das einzige Mal, wo ich also das letzte Mal größere Reise gemacht habe, war zum YouTube-Kongress in Kassel. Und da wollte ich dann eigentlich mit mehreren hin, weil auch aus Berlin und Umgebung, und hab dann aber geguckt, dieses Wochenendticket mit 5 Leuten irgendwie ist dann nur auf Regionalbahnen beschränkt, und ich so guckt, so, oh nee, irgendwie x-mal umsteigen und so lange unterwegs, da hab ich überhaupt gar keinen Bock. Vor allem auch auf die Anschlussgarantie und so, ne? Und hab mir dann irgendwie ICE-Sparticket geholt und hab für hin und zurück irgendwie insgesamt so 90 Euro bezahlt. Roundabout, ja.
Es gibt schon mal, also, wenn man mal sieht, jetzt wie gesagt, rechtzeitig den Bus buchen, 9 Euro pro Fahrt, pro Person. Und die Deutsche Bahn setzt jetzt ja einen neuen Zug demnächst ein, der dann irgendwie so 2-mal am Tag fährt zwischen Hamburg und Berlin. Trotzdem aber immer noch pro Fahrt, glaube ich, irgendwie über 20 auf jeden Fall. Ich glaube sogar über 30 Euro kostet. Also immer noch ist der Bus konkurrenzlos in der Hinsicht.
Dann gehen dann auch gleich die Barcamps los. Mal schauen, wo, also ich glaube, das erste, was ich mir jetzt anschauen werde, ist das Fürth-Ding. Und danach mal schauen. Ja, genau, da steht er auch, da hinten, der Fürth-Mann. Mutter, der Mann mit dem Fürth ist da. Guck, zieht schon Grimassen.
Die Veranstaltung, die dort eingetragen ist, ist nur recht klein und wird sich in eine irgendwie geartete Ecke verschieben, damit wir den Rest der Base übernehmen. Also das könnt ihr mal wirklich auf sämtlichen Kommunikationskanälen als deutschlandweites Hörertreffen oder sowas ankündigen, wer schon zu Reisen möge kommen. Also ab 20 Uhr mal so grob in den Raum geworfen. Davor werden wir hier nach der Abschlussrunde des Barcamps noch ein bisschen zusammenräumen.
Bevor wir zur Seabase gegangen sind, habe ich noch 2 Interviews geführt, und zwar mit der Nele Heise und der Fiona. Die hört ihr jetzt und könnt ihr aber auch später nochmal nachhören auf sprich.es. Es spricht
Nele Heise
und Michael, und Nele Heise ist vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Habe ich also noch ganz gut behalten und macht keinen Podcast, aber ist des Podcasten wegens hier. Und in welchem Zweck genau, also was hast du hier so die letzten beiden Workshops gemacht?
Also ich mache meine Doktorarbeit zu Podcasting. Das war eigentlich mal anders geplant, und so im Verlaufe der Workshops, ist jetzt der dritte, bei dem ich dabei bin, einfach gemerkt, das ist so eine eigene Kultur und Szene für sich, die so spannend ist und die in der Forschung einfach total vernachlässigt wird. Also es gibt kaum Studien dazu, die sind meistens älter und in Deutschland sowieso nicht so stark. Wie überhaupt auch so Radioforschung, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und deswegen habe ich mir das jetzt mal vorgenommen für meine Doktorarbeit, mit Podcastern Interviews zu führen. Jetzt bin für die Workshops bin ich eigentlich hier, um das mal zu beobachten. wie sich die Szene weiterentwickelt, wer da so zugegen ist, so einfach auch, wie die Leute miteinander interagieren, was für Gesprächsthemen so aufkommen. Wir haben jetzt die Barcamps gehabt. Das ist ganz interessant, das verschiebt sich dann immer so ein bisschen thematisch weg vom Technischen, sondern hin zu so Sachen wie, führe ich ein Interview oder wie interagiere ich mit meinen Hörern, solche Sachen, die eben einfach auch wichtig sind, wenn man einen Podcast macht, so dass man sich darüber Gedanken macht. Und dazu mache ich mir so meine Notizen und genau, nehm ganz viel mit. Also vor allen Dingen Wissen abgreifen von Leuten, die das auch schon lange machen, weil es gibt de facto auch nicht wirklich eine Geschichte des Podcastings sozusagen. Und das versuche ich jetzt demnächst bis Herbst hoffentlich mal, bis zum nächsten Workshop, mal so ein bisschen zu dokumentieren und aufzuarbeiten. Und das soll ja dann auch wieder in die Community zurückgespült werden. Also nichts Schlimmeres ist Forschung, die in der Schublade liegen bleibt. Ja. Und ich glaube, da gibt es auch Interesse daran, dass das mal so ein bisschen systematisiert wird. Also für mich ist halt der Unterschied zwischen, was ist ein Podcast als Form und was ist Podcasting als, was machen die Leute? Mhm. Der ist zum Beispiel ganz spannend und der wird immer, wenn er so liest, Texte, die es dazu gibt in der Wissenschaft, das wird gar nicht differenziert. Und das ist so der erste Schritt, das jetzt mal zu machen. Was gehört zum Podcasting dazu? Genau, auch aus Hörersicht am Ende. Also nicht nur die Machersicht, sondern es entstehen ja fast so eine eigene Art Genre oder so daraus. Und was macht das auch aus Hörersicht aus? Wie kommt der Hörer zum Podcast? Das sind alles so Themen, die ich abdecken möchte.
Was war so das Überraschendste jetzt von den letzten Workshops, wo du ja nicht mitgerechnet hast, irgendwie, dass es so ist, wie es ist?
Also erstmal die Vielfalt. Es ist eine riesige Heterogenität. Ich glaube, war mir so vorher nicht klar, dass jeder doch eigene Bedingungen hat, abhängig vom Thema oder was, keine Ahnung, wie du läufst mit deinem Telefon rum und machst deinen Podcast. Andere haben sich ein Studio gebaut, ja, total abgefahren, aber das hat auch mit unterschiedlichen Ansprüchen zu tun. So, einige wollen es eben einfach machen und nutzen dafür einfachste Mittel. Das fand ich am Anfang überraschend. Was ich auch nochmal so unterschätzt hatte, wie viele Phasen so dieses eine Episode durchläuft, also Vorbereitung, was sind so die Workflows, das ist sowas, was ich hier kennengelernt habe, dass das so Abfolgen sind. Überraschend ist, oder vielleicht nicht überraschend, weil ich höre ja auch viele Podcasts, ist so wichtig ist Humor und irgendwie ist es ein gewisser Gründergeist auch, der so vorherrscht und ja. Nee, ich finde es einfach nur erhellend und schön und ich erlebe das auch immer, wenn ich das auf Konferenzen was darüber erzähle. Die Leute sind immer sehr begeistert und denken so, was, das gibt es? Was machen die denn da? Ist ja abgefahren, die programmieren da mal eben was. Also es ist ja auch so dieses Zusammenspiel der Akteure. Also es sind ja nicht nur die Podcaster hier, sondern auch dann Leute von Ophonic oder die eben einfach die Software zur Verfügung stellen oder die Infrastruktur machen. Und dass das hier Hand in Hand geht, das ist, glaube ich, kann man auch sonst normalerweise nicht so beobachten. Und die werden hier zusammengeführt und wollen daran arbeiten, dass es besser und einfacher wird. Und das finde ich immer wieder spannend.
Oh, danke. Schön 5 Minuten gefüllt. Und ich sage jetzt Tschüss, bis zur nächsten Episode. Es spricht
Fiona.
Michelle und Fiona macht einen Podcast über Computer, wie Computer so funktionieren und hat es dich vorgestellt mit, wir machen Podcast von Nerds mit Nerds für Noobs und deswegen heißt dein Podcast auch Noobcore, richtig?
Genau, das ist ein bisschen geklaut von Nerdcore und mit der heiligen Erlaubnis von René durfte ich den Podcast Noobcore nennen.
Okay. Wie bist du so zum Podcasten gekommen?
Ich kannte viele Podcaster und Podcasterinnen und mich hat einfach das Format mal interessiert, weil ich hatte vorher gebloggt auf Jona lernt programmieren, wo ich was Ähnliches gemacht hatte und irgendwann dachte ich, naja, vielleicht probiere ich mal ein anderes Format aus, weil die Resonanzen ja auch anders sind beim Podcasten und ja, so habe ich dann einfach mal, also die Entscheidung fiel irgendwann Anfang letzten Jahres, am Ende letzten Jahres habe ich dann die erste Folge gemacht, wie das halt so ist und seitdem mache ich so einmal im Monat eine Folge.
Wie ist das Feedback?
Ausgesprochen gut. Also ist auch wirklich anders als beim Bloggen. so auch von den Kommentaren her natürlich und insgesamt erhalte ich ziemlich viel Support auch von den Leuten, mit denen ich podcaste. Das ist ja auch cool, da habe ich auch ein paar Leute, die ein bisschen bekannter sind, die dann auch immer sofort sagen, ja klar, Noobcore, mache ich mit, weil sie das Format gut finden. Und ja, so insgesamt finden viele Leute das Projekt gut und unterstützen mich da, wo es geht. Ja.
Sprecht ihr so, wie ihr jetzt normal miteinander euch unterhalten würdet, oder versucht ihr es schon auf eine Ebene zu bringen, wo der Autonormalverbraucher das versteht, oder macht ihr nochmal so irgendwo mit, jetzt müssen wir aber das mal erklären, wie es ja Markus bei Chaos Radio macht, wo er sagt, oh ja, Moment, jetzt das müssen wir jetzt auch mal erklären für den Hörer, weil der weiß das ja vielleicht nicht.
Ja, genau so mache ich das. Also ähnlich wie Markus fühlt man sich dann immer wie so ein, wie ich mich wie eine Domteurin, die manchmal, die wie viele Ziegel in der Hand hat. Und genau das ist mein Anspruch, dass ich mich eigentlich als Vermittlerin sehe zwischen Nerds und Noobs, weil ich ja selber nun auch irgendwie aus einer Ecke komme, so Physik, Chemie, Mathe, eher mangelhaft. und selber auch noch nicht mich so lange damit auseinandersetze. Und ich lerne Programmieren seit ungefähr 2 Jahren, beschäftige mich überhaupt mit diesen Themen und versuche mir das eben beizubehalten und immer wieder im Podcast auch zu überlegen, was hätte Fiona vor 2 Jahren gesagt? Sie hätte wahrscheinlich gesagt, hä, verstehe ich nicht. Und entsprechend verhalte ich mich auch im Podcast. Wenn die was erzählen, dann hake ich dann zwischendurch immer mal wieder ein und sage, oh, kannst du das nochmal erklären, oder erkläre es dann auch selber auf verständliche Art und Weise, weil ich auch weiß, dass es, man kennt das ja, wenn man sich in einem Thema sehr, sehr gut auskennt, das ist eine ziemliche Anstrengung und Leistung, das wirklich runterzubrechen auf ein Anfängerinnen-Niveau. Das kenn ich auch, ja. Und genau das versuche ich eben zu erfüllen.
Ja. Ich finde es schön, dass es so einen Podcast gibt, dass es auch noch eine Frau macht, weil es gibt ja doch zu wenig Frauen in der Podcast-Landschaft. Gut, ich höre jetzt gefühlt fast nur Technik-Podcasts, aber ich glaube auch generell ist die Anwesenheit von Frauen da noch zu gering. Ja, weißt du, woran das liegt irgendwie? Gibt es da was?
Ja, man schwierig darüber zu sprechen, ohne in so Naturalismen zu verfallen. Also ohne, ich will jetzt nicht sagen, Frauen sind so oder Männer sind so, aber generell ist es, glaube ich, also mir geht es eigentlich, mir ging es von Anfang an so, dass ich dachte, um Gottes Willen, ein Mikro sprechen. Und mir geht es auch immer noch so. Ich bin gerade super aufgeregt. ja, es ist, also Bloggen ist dagegen immer noch so ein bisschen, da habe ich Zeit zu überlegen. Ich kann auch mal 1000 Mal drüber lesen und ich schneide ja schon immer die Hälfte von dem Kram, den ich erzähle, raus, weil es meistens nicht so fundiert ist und ich auch sehr unsicher bin dabei. Aber so insgesamt ist es, glaube ich, wenn man über ein Thema podcastet, dann ist das ja oftmals so eine Expertinnen- oder Expertenrolle. Und ich tue mich eher schwer damit, mich da so hineinzuversetzen. Deswegen habe ich das ja auch genauso gemacht, dass ich eben nicht Expertin sein muss. Also ich bin eher Expertin fürs Nicht-Expertin-Sein. So generell ist es, glaube ich, irgendwie so, ja, fast schon strukturell so, dass es oftmals Frauen irgendwie nicht so die Sicherheit haben, eher unsicher sind, sich selber eher anzweifeln. Geht mir auch oft so, wenn ich Interviewanfragen mache, dass ich, wenn ich Frauen frage, oftmals erstmal kommt, ach ja, ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Und da kriegt man tendenziell eher so die Reaktion, die von Unsicherheit spricht. Und da ist, glaube ich, erfahrungsgemäß bei den Männern, die ich kenne, fiel es immer sehr viel leichter zu sagen, ja klar, mache ich. Ich stelle mich auf die Bühne, ich rede ins Mikro. Und bei den Frauen, die ich kenne, ist das immer eher unwahrscheinlich, dass sie da mit so einem Mut und so einem Selbstbewusstsein reingehen, was total schade ist, aber ich kenne das von mir auch.
Ja. Ja, dann danke. Genau das war jetzt passend für die Folge. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.
Tschüss. So, wir sind live, wir laufen tatsächlich, also wir haben uns gegen die U-Bahn entschlossen, so damals, genau.
Damals lief man ja noch.
Und haben jetzt irgendwie die eine Gruppe hier noch, die eine Gruppe abgepasst. Und jetzt laufen hier so mehrere Menschen, einer mit so einem kleinen Mikrofon auf seinem iPhone, der andere mit so, was schon eher nach mobilen Aufnahmegerät aussieht.
Ein A4N, was Vorteil gegenüber von Smartphones hat, dass es, wenn man es wirft, schlechter rausaltert. Es ist größer und schwerer.
Ja, okay. Ja.
Batterien drin.
Ja.
Schwarz-Weiß-Display, hey!
Quatsch-Display.
Oh, da hinten sind auch fast alle.
Das hat die Aufnahme gedreht.
Very Popschutz.
Genau. Wir laufen gerade am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße vorbei, das heißt, während wir U-Bahn gefahren.
Ja, wer läuft denn hier so? Mike Pfingsten, Henry vom Schmalzstullenministerium, hinter mir Nele Heise, Fiona, ganz viele Menschen, wo wir den Namen gerade nicht einfallen. Und
Hörertreffen.
Saufen.
Hörertreffen. Wir treffen unsere Hörer. Wir haben alle Pfeile und Bogen mitgenommen, genau, und treffen dort gleich die Hörer.
Unsere Hörer, die keine Kommentare schreiben.
Das kann man ja noch üben.
Aber das ist wie unser Podcast.
Ja, ja. Das ist auch wie unser Podcast. Stell dich
doch mal vor. Was macht ihr noch?
Du bist.
Ich schon wieder? Ich bin Mike Pfingsten, mache den Podcast Zukunftsarchitekten, hab zwar keine Ahnung, aber mit Erfolg.
Und keine Kommentare.
Und wer bist du?
Ich bin der Markus Knapp und ich kümmere mich eigentlich um den Robotiklabor-Podcast. Ich habe zwar von Robotik und auch von Modellbau und so keine Ahnung, aber quatsch die ganze Zeit darüber. Perfekt. Gerne auch 3 Stunden und mehr.
Oh ja, 5 ist der Rekord.
Ja?
Ja,
ja, siehst du?
Knapp über 5.
Neuerdings mit Weinprobe.
Oh ja. Was hatten wir letztes Mal? Den Südberger...
Pass auf, dass nicht vom Müller was.
Was hatten wir letztes Mal? Diesen Lava-Tropfen-Gestein. Jetzt kommt das Schild.
Sichtschild?
Und Applaus für das Schild!
Der neue Podcast. Auch zukünftig in Ihrem
Instagram. Was war denn jetzt der Wein letztes Mal?
Der Wein in Lemberger war... was habe ich denn letztes Mal gehabt?
Ja, ist ja frei. Ja?
Katzenbeißer heißt...
Du kannst dich nicht mehr erinnern, er war so gut.
Ja, ich kann mich an die ganze Episode nicht mehr erinnern. Das war besser so.
Geht mir jedes Mal.
Bist du sicher, dass das Wein war und nicht vielleicht irgendwie ein Restformaldehyd oder sowas?
Ja, das ging aber wohl nicht
drüber. Burgbier vielleicht.
Burgbier, das kann
ja, genau. Pottbier.
Nee, eigentlich sind wir... Kölner Süd. Normalerweise wäre heute ein ganz normales Hörertreffen von unser allem geschätzten Papst Tim Pritloff in der Bar Gagarin. Aber das haben wir kurzerhand verlegt, da wir uns im Nachgang des Podcaster-Workshops 2014 befinden. Und wir sind nicht nur im Nachgang, sondern tatsächlich auf einem Spaziergang in Richtung Steve-Base, wo wir gleich ankommen und hoffen, dass wir neben noch einigen anderen Podcastern, die zu
Cornelius Carter und nicht Bernhard Hoeker, sondern Martin Bernhard Fischer.
Was? Und nein, Hörer uns finden werden.
Ah, noch rot. Jetzt ist grün.
Längste Podcast der Welt. Was wäre eigentlich so das schlimmste Feedback, einen Hörer geben könnte?
Wenn er denn überhaupt Feedback gibt. Nee. So, ja. Ich bin gespannt, wie die Aufnahme klingt. Der Henry hat tatsächlich so einen etwas dickeren Rekorder, vorne mit einem Popschutz drauf. Und mal schauen, wie das klingt. Jetzt muss ich tatsächlich mal ihn wieder einholen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, und so, wie der Podlove Podcast Workshop begann, erinnert er auch. Und zwar in der Seabase. Und das war wieder super schön, wie am ersten Tag sozusagen am Freitag. Wieder sehr flauschig, mit einigen Leuten gequatscht und dann noch 2 Fazit-Aufnahmen gemacht für meinen Podcast Es spricht, spricht.es. Und als Abschluss hören wir nun diese beiden Folgen noch und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder vielleicht, also wenn ihr live zuhören wollt, dann am Samstag um einmal 20.15 Uhr mit Philipp Hofmeister vom Bahncast. Wir nehmen Folge Nummer 13 nochmal erneut auf, damit das Ganze nochmal eine bessere Soundqualität vorhanden ist. Und ein bisschen später geht's dann los mit die erste Music Night, wo, wie der Name vielleicht schon sagt, Musik im Vordergrund steht und alles Weitere erfahrt ihr dann. Und bis bald. Tschüss.
Es spricht
Tim Pritlove,
Claudia Krill
und Ralf Stockmann.
Die drei waren die Orga der letzten drei Podlove Podcaster Workshops und waren fleißig, emsig, ja, bravourös sozusagen. Und mal kurzes Fazit, was lief gut, was lief schlecht, wie wurden die Erwartungen erfüllt?
Wessen Erwartungen?
Eure, also.
Also meine Erwartungen wurden erfüllt. Ich fand, das lief alles sehr geschmeidig und vor allem im Vergleich zum letzten Mal haben wir wieder so ein paar Verbesserungen eingeführt, die eigentlich auch allesamt ganz gut funktioniert haben.
Ja, also auf jeden Fall auf organisatorischer Ebene. Wir hatten ja diese wunderschöne Podcaster-Wall dann, wo wir immer noch nicht wissen, was wir damit machen, aber uns werden noch lustige Zwecke einfallen. Und auch ansonsten fand ich, das war eigentlich alles sehr schön. Also es waren unheimlich viele Ideen am Start wieder, die vorgestellt wurden. Und das finde ich jedes Mal wieder aufs Neue irgendwie faszinierend, wie aus einer Ursprungsidee, die mal irgendwo zwischen Tür und Angel und bei einem Schnack geboren wurde, dann plötzlich zu irgendwas Greifbarem wird, was dann beim nächsten Workshop vorgestellt wird. Das hat eine unglaubliche Dynamik, die sich da mal wieder zeigt.
Ja, so das Kanban-Prinzip ist ja immer hochzuhalten. Irgendwo starten und von dort aus besser werden. Und das ist wirklich ganz nett, dass das klappt. Wir hatten beim letzten Workshop ja mal angetestet, wie das ist, wenn man anfängt, auch so Barcamp-Slots mit rauszunehmen, mit reinzunehmen. Der Mike moderiert das dann ja auch immer höchst professionell. Und diesmal Mike hat Pfingsten. Genau, Mike Pfingsten. Und diesmal hatten wir, glaube ich, ungefähr 3/4 der Zeit darum auf Barcamp umgestellt. Und das kam den Leuten, glaube ich, sehr zugegen. Weil wenn man dann selber Teil des Programms wird, entwickelt das immer nochmal bei unserem Mitmach-Medium-Podcast einen ganz eigenen Charme.
Heißt eben auch, die Leute können ihre eigenen Vorstellungen von dem, was sie jetzt gerade lernen wollen oder was sie weitergeben wollen, einbringen. Und das zeigt sich auch immer als ganz gut, weil wir vorher nicht genau wissen, was die Leute jetzt akut interessiert, was ihnen unter den Fingern brennt und wo sie gerne auch einfach Lösungen präsentiert haben wollen. Und so finden sich dann immer diejenigen, die eine Idee haben und diejenigen, die eine Frage haben. Das ist funktioniert sehr schön.
Wann hat denn die Planung der einzelnen Workshops so angefangen? Hat sich die Zeit, wo ihr mit der Planung angefangen habt, verkürzt? Oder habt ihr irgendwann gesagt, okay, wir müssen ein bisschen früher anfangen? Oder wie war da, wie früh ging's los?
Naja, vor dem Workshop, nee, nach dem Workshop sind wir vor dem Workshop. Also jetzt planen wir ja schon den nächsten. Also sprich, das fängt dann jetzt irgendwann an, das mit einer Terminfindung und wird sich dann weiterentwickeln, bis wir drei Wochen vorher feststellen, wir sollten mal einen Terminplan machen. Also es,
also letztendlich ist es immer gleich viel Arbeit. Wie ich eben sagte, manche Dinge werden Routine, weil man sie schon jetzt irgendwie zweimal gemacht hat. Da muss man sich dann beim dritten Mal nicht mehr großen Kopf drum machen. Und bevor man sich anfängt zu langweilen, macht man halt irgendwas Neues dazu. Und dieses Jahr war das halt die Videoaufzeichnung, die wir hatten von dem CCC-Videoteam, die normalerweise den Kongress aufzeichnen. So, dass wir jetzt also doch ernsthaft überlegen, mindestens die verschiedenen Vorträge, die am Vormittag waren, dann nochmal irgendwo ins Netz reinzupacken, dass die Unglückseligen, die nicht Teil der Show waren, trotzdem nochmal nachvollziehen können. Und es wurden auch etliche der Workshops dann mit aufgezeichnet. Da muss man nochmal gucken, was und wie man davon dann eigentlich weiterverwertet. Aber das war jetzt halt so eine komplett neue Ebene, die wir vorher nicht bespielt haben und wo man plötzlich irgendwie mit großem, schweren Gerät durch die Gegend fährt und die machen das ganz großartig. Da fühlte man sich also auch sehr aufgehoben bei denen. Aber das, ne, also von daher ist immer der gleiche Aufwand. Ne, manches wird Routine, anderes wird komplexer.
Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Ja. Also ich meine, man eigentlich läuft das schon echt seidig und es ist gar nicht so viel Arbeit gewesen. Es ist eigentlich eher das Vertrauen darauf, dass die Community das dann vor Ort im Prinzip schon selber regelt. Das heißt, man muss einfach nur die Rahmenbedingungen schaffen, sprich Raum mieten, Zugänge abklären, was man noch so braucht. Aber im Co-op-Space ist ja irgendwie auch alles da, also passt schon.
Wie kam es denn jetzt ursprünglich zu der Idee, Entstehung des Workshops?
Ursprünglich, also tatsächlich war das jetzt eigentlich ja schon der 5. Event dieser Art am selben Ort, nur dass die ersten beiden Treffen eigentlich als Developer-Meeting ausgerufen waren und das war damals noch so ein bisschen in dieser in dieser Not überhaupt erstmal dieses ganze Podlove-Projekt zum Loslaufen zu bekommen. Das waren zwar ganz gute Treffen, aber irgendwie hatte das dann nicht so richtig viel Nachhall. Und dann wurde mir klar, dass man wahrscheinlich einfach mal die Podcaster selber dahin holen muss. Und es nicht nur reicht, so Developer zu haben, die dann irgendwie gar nicht so den Zugang haben und so. Ja, und mittlerweile, also das war auf jeden Fall die richtige Idee.
Also wir waren, also Claudia und ich ja damals noch in Göttingen und haben dann also auch mit großer Skepsis nach Berlin geschaut.
Was die da schon wieder so alles prickeln.
Was die da wieder für geheimnisbündlerische Events machen, zu denen wir Straßenpöbeln dann nicht eingeladen waren. und von daher fanden wir das dann auch gut, damals bei dem ersten quasi für die Öffentlichkeit geöffneten dann da mittun zu können. Und das würde ich auch sehen, das war genau der richtige Schritt, dass man eben nicht nur irgendwie Hacker und Entwickler und Coder aufeinander sitzen hat, sondern die auch mal die Chance haben, mit Leuten zu sprechen, die den ganzen Kram dann hinterher nutzen müssen.
Ja, das Coole ist ja dann, dass quasi verschiedene Anbieter zusammenkommen, also Anbieter von Inhalten, der Podcast, wie auch irgendwelcher Distributionsplattformen oder eben Dingen, die man für die Produktion braucht. Also auch Phonik zum Beispiel dann ganz neue Anregungen bekommt, was alles noch gebraucht wird in der Community von der Produzierenden. Die bekommen da also ihr direktes Feedback und genauso auch für Instacast sowohl von Hörern als auch von Podcastern selber. Also auch Podcaster sind ja häufig Podcast-Hörer. Dann wieder Feedback kommt, was man sich jetzt als neues, als Feature-Request wünschen würde. Also direkter geht's nicht. Sowohl von dem, was man als Input bekommt, als auch von dem, was man eben weitergeben kann an diejenigen, was man schon immer mal sagen wollte. Das ist halt dann doch mal eine Face-to-Face-Kommunikation, die auch ziemlich cool ist einfach.
Ja, und was auch nicht zu unterschätzen ist, das war so ein wirklich wichtiges Moment, dass so die Developer, die sich da eingebracht haben für diese Community, der sie vielleicht teilweise auch gar nicht so richtig Teil sind. Also mittlerweile haben wir ja auch Entwickler, die wirklich auch selber podcasten. Aber der Erik zum Beispiel, der hat zwar gehört, aber nicht gemacht und verstehst du, steckt da gar nicht so in derselben Rolle drin. Und die Wertschätzung, die dann aber auf diesem Workshop dieser Arbeit entgegenkam, so, das hat immer enorm gewirkt, so, ne? Meinte dann immer so, oh ja, hier, guck mal, intelligente Menschen, die gute Arbeit zu schätzen wissen, was kann man sich mehr wünschen? Das ist schon.
Ja, ich glaube, das zieht sich wirklich durch alles durch, auch bei den Shownotes. Die sind ja zum Teil dann auch vor Ort vertreten. Die kriegen das dann natürlich auch nochmal geballt zurück und das dann auch noch in Form von wertschätzenden Bieren und sonstigen. Das ist halt schön, dass sich da einfach nochmal so eine persönliche Ebene reinzieht. Das weiß ich sehr zu schätzen. Als ehemaliger Göttinger, der jetzt nach Berlin gezogen ist, noch viel mehr.
Ja, das war's dann auch schon. Perfekt. Was bei rausgekommen und danke für die Zeit, trotz der fortgeschrittenen Stunde, sage ich mal. Und ja, morgen dann ein bisschen ausruhen, beziehungsweise schon Aufbau des Sendezentrums für die Republika.
Max Snyder beliebt zu scherzen.
Und ja, wünsche euch da dann viel Erfolg, viel Spaß bei der Republika, beim Sendezentrum. Und
bei der Sondersendung vor allem.
Bei der Sondersendung.
Ich muss noch dazu aufrufen, dass der Mittwoch, der 7.5. ab 18 Uhr frei ist. Also man kommt dann aufs Gelände der Republika drauf, auch ohne Republika-Ticket. Und wir haben mit unserer diesjährigen Location für Sendezentrum und Sondersendung den Vorteil, dass man uns dann direkt besuchen kann. Das heißt, live dabei sein, vor Ort.
Und wir sind neben dem Barbecue-Grill. Das heißt, das ist definitiv der Ort, wo man am Mittwochabend sein will in Berlin. So viel ist mal sicher.
Gut, dann sag ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Es spricht
der Podlove Podcaster Workshop.
Und ich bin Michelle und ich sitze hier mit, ziemlich vielen Leuten, tollen Leuten, die alle auf dem, auf dem Workshop sind und wir sind alle etwas durch. Der eine oder andere hat schon Alkohol, nein, nicht alkoholische Getränke in Tuss. Mal kurz So ein Fazit von jedem so kurz, länger, wenn einer sagt, so ja, dem stimme ich überein, geht das auch. Ich fange mal bei, ich versuche jetzt mal Namen alle zusammen zu kriegen, Martin Fischer vom Staatsbürgerkunde-Podcast.
Das ist jetzt richtig und schade, weil ich kann jetzt noch gar niemandem zustimmen, weil ich der Erste bin. Ja, also war wieder toll, war jetzt mein dritter Workshop. War wieder sehr interessant und vielseitig. Ich bin auch froh, dass ich die anderen zwei schon mitgemacht habe, weil ich glaube, wenn ich jetzt neu einsteigen würde, ich wäre erstmal erschlagen von den ganzen Möglichkeiten, die sich aus dieser Open-Source-Community zum Thema Podcasting jetzt so herausgebildet haben. Also sei es jetzt die ganze Auphonic-Geschichte, das Ultraschall-Projekt von Ralf oder auch der Publisher selber. Da bin ich eigentlich schon ganz froh, dass ich das jetzt schon längere Zeit zum Einsatz bringe und bin natürlich trotzdem gespannt, was da jetzt noch Neues kommt. Und da geht noch einiges. Ja, wer will da zustimmen?
Ja, ich bin Jonas. Ich bin zum ersten Mal beim Podlove Podcaster Workshop dabei. Und also mir hat das sehr viel gebracht. Ich habe zwar vorher schon mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, habe auch schon vorher den Publisher installiert gehabt und auch mit Auphonic ein bisschen rumgespielt, aber beim Workshop konnten auch nochmal viele Fragen geklärt werden und ja, war auch toll, die neue Leute kennenzulernen. Ja, sehr schön.
Dann wollen wir mal weiterarbeiten. Ich muss nicht so lange
Abend machen. Jo, hier ist Michael von der Supercar-Galake. Also ich kann ja nur sagen, ich bin auch zum ersten Mal dabei. Coole Sache. Sehr heterogenes Feld, ganz verschiedene Personen, ganz verschiedene Möglichkeiten, ganz verschiedene Fähigkeiten. Coole Sache, hinfahren.
Ja, ich bin Nele, ich forsche zu Podcasts und Podcasting. Ich bin auch zum dritten Mal jetzt dabei. Ich beobachte immer ganz fleißig, wie sich das alles so verändert, was im Workshop möglich ist. Ich würde auch Martin zustimmen. Es ist ganz schön viel, was da so auf einen zukommt und jedes Mal neu. Aber ich bin nach wie vor total froh, dass ich mich mit Podcasting als Forschungsgegenstand beschäftige, weil es super spannend ist und so nette Leute. Und ja, es feiert auch so ein bisschen so die, was du eben meintest, Open Source, so ein bisschen einfach die Kräfte, die in den Leuten wohnen, die da mit Entwicklung zu tun haben. Und das finde ich super und unterstützenswert. Also ich bin total glücklich, wie immer.
Hallo, also ich bin Evita von den Shownotes und bin mittlerweile zum dritten Mal dabei. Und wir haben so wieder festgestellt, dass wahnsinnig viel Feedback von allen möglichen Leuten zu allen möglichen Themen gekommen ist. Wir ganz viele neue Ideen für unseren Shownotes 2.0 irgendwie jetzt mit nach Hause nehmen. Und es immer wieder gut ist, aus dem eigenen Saft rauszukommen und mal zu hören, was die das dann vielleicht nutzen wollen, auch wirklich brauchen. Und das hat uns wahnsinnig viel gegeben, ja, tatsächlich. Und es hat Spaß gemacht.
Ja, der Mike vom Zukunftsarchitekten-Podcast und Mitpodcaster beim Robotiklabor. Auch mein dritte Podlove Meetup hier, wo ich mit dabei bin. Ich fand das mal wieder super geil. Das ist jedes Mal wieder ein völlig neues Aha-Erlebnis. Auch gerade jetzt plötzlich mit den 70 Teilnehmern statt vorher 40 oder 50. Was ich für mich mitnehme, ist, dass sich wahnsinnig viel entwickelt in dieser Szene und auch in den Möglichkeiten und dem, was so halt auch so verschiedentlich und an den ganz unterschiedlichen Arten und Weisen angepackt wird, sowohl hinter der Fassade im Bereich der Technik, wie aber auch bei den verschiedensten Podcast-Formaten. Und was ich für mich persönlich mitnehme, ist auf jeden Fall das Barcamp, was wieder tolle Inhalte geliefert hat und wo viel Austausch dabei war, mit dem Ergebnis, dass ich an der Stelle jetzt eine riesengroße Latte an Tasks und To-Dos habe bei mir, was ich in den nächsten Monaten alles umbauen müssen. Also wenn ich jetzt einfach mal für ein paar Monate nicht mehr auf Sendung bin, wisst ihr Bescheid, ich bin im Keller am Umbauen bei mir im Podcast, in der Hoffnung, dass ich dann im Herbst mit dem mega abgefahrenen Workflow und allem drum und dran wieder mal ans Tageslicht komme.
Ja, ich mache mal weiter. Ich bin Alex vom Podlove-Projekt und ich kann eigentlich direkt zwei Fazit ziehen. Also das eine ist natürlich für das Projekt selber. Ich denke mal, ich habe eine ganze Menge neuen Input bekommen, was wir besser machen können, was an Features halt noch gefordert wird. Dem einen oder anderen konnte ich auch sicherlich weiterhelfen. Und was für mich aber eigentlich noch persönlich wichtiger ist, ist halt mein persönliches Fazit, dass es halt, kurz gesagt, es lebt. Ja, also es ist wirklich sehr lebhaft gewesen. Schöne Diskussionen gab es wirklich und ich denke mal, das ist so auf dem richtigen Weg und da wird sich in den nächsten Jahren einiges tun.
Ja, hallo, ich bin Juri, auch vom Podlove-Projekt. Ich bin vor allem am Webplayer beteiligt und war sehr positiv überrascht über das große Interesse und bin gespannt, wo wir bis zum nächsten Workshop noch hingekommen sein werden. Und ich denke, Podcasting ist ganz wichtig, aber noch nicht unbedingt sozusagen das Ende der Fahnenstange für unser Projekt. Und ich bin gespannt, wo wir noch hinkommen.
Ich bin Fiona und ich bin jetzt das zweite Mal dabei gewesen und fand auf jeden Fall, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dieses Mal die Stimmung sehr viel kuscheliger, oder? Also war irgendwie netter. Es war einfach nur enger. Ich finde schon, dass die Stimmung irgendwie besser geworden ist. Man merkt auch, was das für die ganze Podcasting-Community eigentlich bedeutet, sich mal zu treffen und auszutauschen und sich gegenseitig kennenzulernen, mal zu sehen. Das war ganz toll. Ich konnte leider an den Workshops nicht so richtig teilnehmen, weil ich ein Paper über den Bürgerkrieg in Ruanda lesen musste, ganz dringend. Und heute habe ich meine 5. Podcast-Folge veröffentlicht. Dafür war dann auch Zeit, auf jeden Fall. Das heißt, ich werde bei meinem scheiß Audacity-Setup bleiben. Also Audacity in allen Ehren. Aber ich müsste mich eigentlich mehr mit Technik auseinandersetzen. Das ist mein Fazit. Das nächste Mal. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal und die ganze Podcasting-Community ist auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Gemeinschaft mit ganz vielen tollen, offenen, netten Menschen und es war total schön, einfach auch vor Ort zu sein, mit euch Bier zu trinken, weil das können wir auf jeden Fall gut. Falls Martins Eltern das hören, er hat wirklich nur Mate getrunken.
Ich bin der TJ, ich mache den Trollcontainer-Podcast, der gerade noch so in den Startlöchern steht, im Prinzip schon seit dem letzten Podcaster-Workshop, auf dem ich auch schon war. Und ich kann das eigentlich auch bestätigen, ja, es ist die Stimmung war noch besser als beim letzten Mal. Ich habe sehr viel Input mitgenommen, auch sehr viel Motivation, mich doch mal noch technisch zu beteiligen. Dafür hat mich aber Tim auch ein bisschen überfordert mit Ideen, wo ich gerne was machen würde, aber irgendwie noch nicht sehe, dass ich da technisch tatsächlich einsteigen kann. Aber das wird hoffentlich morgen was, wenn wir die Coding-Session bei Wikimedia machen. Ich freue mich, dass ich da war und so viele tolle Leute kennenlernen durfte.
Bin ich jetzt der Zoomer? Ich bin der Robert vom Sneakpod und vom Cocktail Podcast und ich bin zum zweiten Mal dabei und ich fand es erstaunlich auch, wie sich die Themen so weiterentwickelt haben. Also es ist nicht so, dass irgendwie immer über das Gleiche geredet wird, sondern dass man kann so richtig mitkriegen, wie sich so der Themenfokus ein Stück weiter schiebt und was die Jungs hier vom Projekt selbst auch schon gerade gesagt haben: It's alive and kicking. Und das ist super. Und ich habe mich wieder so ein bisschen auf den aktuellen Stand gebracht. Und ja, wie Mike auch schon sagte, die To-Do-Liste steigt dadurch. Allerdings glaube ich nicht, dass ich jetzt nicht mehr veröffentlichen werde und in den Keller gehe, sondern das muss irgendwie parallel funktionieren. Ich weiß nicht, wie das gehen wird, aber wir werden das hinkriegen. So, und jetzt gebe ich mal zurück.
Ja, jetzt spricht der Macher des Podcasts mal. Und danke erstmal allen fürs Mitmachen. Danke auch nochmal jetzt in der letzten Folge der Orga, den drei Leuten, die mir auch nochmal ein Fazit gegeben haben. Für mich selber war es der zweite Workshop und zwar auch nochmal so wieder noch schön, noch mehr Leute da zu haben, neue Gesichter zu sehen, andere Gesichter wiederzutreffen, mal wieder miteinander auszutauschen. Auch diese Barcamp-Sache war großartig, Mike. Also das ist eine super Idee, dass man da auch sagt so, hier, wir machen das, aber das kann auch passieren, dass es einfach nur so eine Unterhaltungsrunde ist und war ganz angenehm, dass man auch zwischendurch mal wechseln konnte, die ganzen Sachen und auch die Aufzeichnung der Vorträge, da bin ich gespannt, was dabei rauskommt, wie schnell es rauskommt. Ich selber bin gespannt, wie meine Aufnahmen so geklappt haben. gucke, dass ich daraus gutes Fazit hier und bin gespannt, was auch Auphonic nochmal aus den Aufnahmen rausholen kann. bin gespannt, ob ich wie lange ich brauche, um das tolle Ultraschall-Reaper-Ding von Ralf Stockmann an den Start zu kriegen.
Und ja, naja, also man muss es ja schon, ne? Ich,
Von Roman, hast du ein SSD oder nicht, ne?
Ja. ja, hab jetzt für mich auch so die Erfahrung gesammelt, dass also bei Nela hatte ich vorhin den Eindruck, ich habe einen Knopf gedrückt und sie redet und redet und redet. Ich so, oh schön, ich muss gar nichts nachfragen. Und das war auch super. Und erst dachte ich so, okay, jetzt hat sie schon ein bisschen was erzählt. Und aber dann war die Aufnahme zu Ende und so, oh schön, richtig was zusammengekommen. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch, ja? Ja, hast du noch was?
Vielleicht kann man noch mal was im Bereich sagen, was wünscht man sich denn noch? So, also ich habe auch das Gefühl, jetzt wurden gerade die Videoaufnahmen erwähnt, dass man vielleicht das, was sozusagen immer an Wissen weitergegeben wird, einfach ein bisschen dokumentiert nach außen. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil es können eben nicht so viele Leute teilnehmen und man weiß nicht, wie endlich, also es kann ja nicht unendlich groß wachsen, so, ne? Weil sonst machen auch Barcamps keinen Sinn mehr und der Workshop-Gedanke geht verloren. Aber das fand ich jetzt einen guten Schritt, dass man sagt, es gibt irgendeine Form von Dokumentation nach außen, so dass die Leute auch mal verstehen, was machen die da überhaupt. Also es geht ja bei weitem nicht nur um die Technik und es geht bei weitem nicht nur um Podlove, sondern es geht um viele andere Dinge mehr. So, und das mal nach außen zu kommunizieren, ist, glaube ich, wichtig. Und dass der Mehrwert für andere auch da bleibt, so, oder dass man das Wissen festhält, was dort, oder der Austausch, der dort stattfindet. Ja.
Ich glaube, was es früher oder später echt braucht, sind so lokale Treffen, weil diese Berliner Geschichte ist cool, alle 6 Monate, die ist vor allem für Berliner und Berlinerinnen toll, aber ich glaube, je mehr wir werden, je größer so die Podcasting-Familie wird, desto dringender brauchen wir auch lokale Treffen, meinetwegen einmal im Monat oder allein wegen der Technik. Also, dass man irgendwie sich auch absprechen kann, dass man sich was leiht und dass man mal lokal was organisiert und sich aushilft. Und ich glaube, das wird so eine Aufgabe für uns so in nächster Zeit.
Ja, also ich habe mir vorhin schon quasi so ein bisschen Arbeit aufgehalten und habe gesagt, ich hätte gerne oder hätte und würde gerne machen eine Seite, wo man alle Podcast-Ergüsse des der letzten Podcasts mal, der letzten Workshops mal sammelt. Dass man sagen kann, so, das höre ich mir jetzt an. Weiß noch nicht ganz, wie ich das mache. Hab aber schon ein paar Ideen im Kopf und wenn mir irgendjemand helfen möchte, möge er sich melden.
Ich würde nochmal vielleicht.
Und ja, vielleicht schaffen wir es dann auch in der Podcaster-Szene selbst, aber auch insgesamt auf dem Treffen die Anzahl der weiblichen Teilnehmer mal zu erhöhen. Hm? Teilnehmerinnen, ja.
Teilnehmer.
Und ja, möchte noch irgendwer irgendwas Wichtiges sagen? Unwichtiges sagen?
Ich bin auch Version 3.0 World Domination, das ist wichtig.
Ja, das ist sowieso.
Was die Roadmap sagt.
Genau. Ja, dann einmal kurz ein großes Tschüss und abschalten bitte.
Tschüss.
Tschüss.
Und abschalten.
Weitere Informationen zum Podcast und neue Folgen findet ihr auf www.podsnyder.de.